Hallo und herzlich willkommen hier beim Spielboxcast Ausgabe 35. Mein Name ist Manuel Fritsch und bei mir Stefan Duksch.
Hallo, herzlich willkommen. Der Monat geht zu Ende. Der Spielboxcast kommt, Ausgabe 35. Wir sind im Mai und haben da viele, viele aktuelle Dinge zu besprechen und einen sehr interessanten Gesprächspartner, Manuel.
Ganz genau. Was haben wir heute vor? Du hast schon gesagt, wir haben einen super spannenden Gesprächspartner, der mit uns über Demokratie spricht, nämlich Lars Stock, der das Spiel Dindex gemacht hat. Dazu gleich mehr. Am Anfang natürlich wie immer ein paar News und Neuigkeiten aus der Branche. Und natürlich haben wir ein ganz, ganz aktuelles Thema, nämlich die Nominierungslisten und die Empfehlungslisten des Spiels des Jahres. Und natürlich einen kleinen Blick ins Heft. So, lieber Stefan, kein Newsblock ohne ganz viel Geld, was auf Gamefound und den ganzen Crowdfunding-Seiten gesammelt wurde. Leider nicht bei unseren eigenen Kampagnen, sondern bei großen Brettspielen. Jetzt ist es The Legacy of Mars. Soll 2027 erscheinen, ist natürlich da auch wieder ein großer, großer Erfolg. Was heißt natürlich, nicht alles wird dort ein Erfolg, aber wir reden natürlich über die großen Erfolge. 1,5 Millionen Dollar sind zum Zeitpunkt der Aufnahme schon zusammengekommen und es gibt dort mal wieder einen kleinen Shitstorm.
Ja, also zum einen ist es natürlich klar, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das Ganze backen wollen, weil natürlich hat Terraforming Mars eine beinharte Fangemeinde. Ich gehöre auch dazu. Es ist eines der Spiele, die in den letzten Jahren bei mir gewaltig eingeschlagen sind und das nur durch das Aufkommen von Arche Nova etwas verdrängt worden ist von meinen Spieltischen. Aber Terraforming Mars spiele ich sehr, sehr gerne und ich weiß von vielen anderen, auch von Autorinnen und Autoren aus dem Redaktionsteam der Spielbox, dass sie noch darauf warten, dass endlich eine Legacy-Version zum Terraforming Mars rauskommt. Jetzt ist sie auch terminlich angekündigt. The Legacy of Mars für 2027 für schlanke 109 Dollar ist man dabei. 249, wenn man ein bisschen mehr ausgeben will für die schöne Version und bis zu 500, wenn man alles haben möchte und noch ein bisschen mehr. Also man ist dreistellig dabei. Gestartet ist das Ganze auf Gamefound. Du hast es gesagt, jetzt heute, wir zeichnen auf, am 18. Mai, 1,5 Millionen Dollar sind zustande gekommen. Mal schauen, wie viel es noch wird. Dass wir drüber reden, hat aber auch damit zu tun, dass wir nicht nur über Neuigkeiten im Spielbox-Podcast reden, sondern auch, den Shitstorm im Monat Mai hat es gegeben aus gleich zwei Gründen. Zum einen gibt es natürlich Vorbehalte gegen Frix Games. Jakob Frixelius ist der Autor und die Frixelius-Brüder, die sind haben einen sehr, sehr schwierigen Ruf in der Szene. Denn zum einen haben sich Mitglieder durchaus genderfeindlich, transfeindlich geäußert. Zum anderen gibt es da Äußerungen beziehungsweise Mitgliedschaften und Unterstützungen in Parteien, für Parteien des rechten Spektrums. Und deswegen werden die massiv angefeindet für das, was sie tun. Und es gibt immer wieder Boykottaufrufe und Aufforderungen, nicht zu unterstützen, wenn Frix Games ein neues Spiel herausbringt. Und jetzt haben die es tatsächlich geschafft, diesen Ärger, den sie da haben, noch mit einem weiteren zu kombinieren. Wir haben ja nun in der letzten Ausgabe darüber und in beiden letzten Ausgaben unseres Podcasts darüber berichtet, was passiert, wenn man künstliche Intelligenz einsetzt, auch wenn man nur mal kurz ein Bild erzeugen möchte auf der Titelseite, damit man was vorzeigen kann. Das ist scheinbar hier auch passiert. Es ist auch schon scheinbar öfter passiert, dass man bei Frix Games KI-Bilder eingesetzt hat. Und das ist jetzt wohl auch der Fall. Und jetzt geht natürlich die nächste Fraktion auch noch steil und sagt, die kann man KI-Bilder einsetzen. Haben die denn nicht, und das ist durchaus ein akzeptables Argument in den letzten Jahren mit ihren Terraforming Mars-Spielen, genügend Geld verdient, da mal einen menschlichen Grafiker dran zu lassen, das zu machen. Und beide Fraktionen treffen sich jetzt, wie könnte es anders sein, auf BoardGameGeek wieder. Und natürlich haben wir da gerade wieder mal eine wunderbare Bewertungsrallye von Menschen, die dem Ganzen einen Punkt geben und andere, die dem Spiel 10 Punkte geben. Ich glaube, der Schnitt ist gerade bei 4,5 oder 4,8. Wohlgemerkt für ein Spiel, was erscheinen soll im Jahr 2027. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, wie das ganze Spiel umgesetzt ist. Ich werde es mir mit Spannung angucken. Mit einem vollen Bewusstsein dessen, was um diese Firma, um diese Autoren und um den Einsatz von KI herum passiert. Aber das Spiel ist thematisch erstmal so spannend, dass wir als Kritiker und Autoren und als Spieleinteressierte einen Blick drauf haben sollten, wie denn dieses Terraforming Mars System Legacy-mäßig umgesetzt worden ist. Man kann da sehr viel erwarten. Wir haben gesehen, was man aus Zug um Zug machen konnte und was man aus anderen Spielen machen konnte. Pandemic hat eine geniale Neuauflage erlebt, oder nicht Neuauflage, sondern Version erlebt in einem Herr-der-Ringe-Szenario. Und deswegen, das wird bestimmt eine spannende Geschichte. jenseits aller Diskussionen rund um KI und um politische Ausrichtung und persönliche Ausrichtung des Verlages und der Autoren dort. Aber es ist momentan wieder mal ein dominierendes Thema in Newsgroups und in verschiedenen Internetforen.
Ja, allein auf der Webseite von GameFound sind über 2300 Kommentare schon gelistet, wo sich auch nur ein Bruchteil um die Mechaniken gehen. Eine Sache an der Stelle noch, es ist nicht ein klassisches Legacy-Game, das ist wie einmal gespielt und mit Aufklebern, sondern es wird eher ein wiederspielbares Kampagnenspiel werden. Also der Legacy-Begriff hier ist jetzt nicht der klassischste, würde ich sagen, sondern es ist schon darauf ausgelegt, dass man eine Kampagne spielt und dann sich auch Sachen weiterentwickeln, deswegen der Name, aber nicht nur ein Einmalspiel. Das wäre, glaube ich, für die Zielgruppe, die auch nichts anderes spielt als TM, auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, das zu verkaufen.
So ist es. Und wir wissen alle, wie oft wir alle von Ticket to Ride Legacy-Version, dann das fertige Spielbrett am Ende doch nochmal auf den Tisch gelegt haben und ausprobiert haben. Und das ist natürlich so, wie du es gerade erwähnt hast, eine sehr, sehr gute Lösung.
Ja, zur deutschen Version noch eine Info, ist auch eine offizielle Bestätigung von Jonathan Fricks in den Kommentaren zu finden. Nach einer deutschen Version wurde dort gefragt, die ist nicht auf GameFound. Da wird aber auch schon angekündigt, Our German Publisher Schwerkraft Verlag will produce the game in German for the retail version. Also auch da kommt die Version wie üblich über Schwerkraft und jetzt nicht bei GameFound.
Und da sind Menschen wie ich, die das Ganze dann gerne natürlich auf den Karten in deutscher Schrift und in deutscher Text gerne spielen, natürlich ganz besonders heiß drauf. Da sind wir mal gespannt, wie schnell der Carsten Reuter mit seinem Team das hinbekommen wird, das dann uns dann auch in einer deutschen, rein deutschen Fassung zu servieren. Wir sind gespannt.
Ebenfalls sehr spannendes Projekt, was neu angekündigt worden ist. Bei Kosmos ist ein neues Spiel von Michael Menzel. Das alleine ist ja immer auch schon, wo Leute aufhorchen und er betritt ein neues Universum, was aber gleichzeitig auch ein altbekanntes Universum ist. Und nein, er geht nicht zurück nach Andor, sondern nach Gotham City. Und damit habe ich jetzt wirklich überhaupt gar nicht gerechnet. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Michael Menzel macht Batman Gotham City Crimes. Ein Storyspiel, wer Batman vielleicht so ein bisschen kennt und nicht nur als Actionheld aus den Kinos weiß, dass Batman der größte Detektiv aller Zeiten ist nach Sherlock Holmes. Also das meine ich wirklich ernst, es sind wirklich Detektiv-Comics in der Ursprungsform und weniger Action. Deswegen passt es eigentlich schon sehr, sehr gut, das auch als Brettspiel umzusetzen. Und Michael Menzel wird hier, zumindest wissen wir noch nicht viel mehr Infos als das, was auf der Webseite steht, da wird er sowohl als Autor als auch als Illustrator gelistet. Und das ist dann schon, finde ich, was sehr Besonderes. Es ist jetzt für Michael Menzel-Spiele nichts Besonderes, dass er selber die Illustrationen macht. Das kennen wir natürlich auch. Aber hier ist eine große, weltweit bekannte Marke im Spiel, die dann natürlich auch international für Aufsehen sorgen wird. Und dass Michael Menzel auch noch Batman zeichnet in seinem Leben, hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Freue ich mich sehr drauf.
Und es wird eben nicht sein, wir werden jetzt nicht Andor gegen Gotham City austauschen. Also das wird jetzt nicht 1:1 getauscht. Wie du eben schon sagtest, es ist man verfolgt eine Spur rund um die Welt, heißt es so schön. Es geht auf der Suche nach einem Schatz. Und da scheint schon was zu passieren, was wir so noch nicht deuten können. Warum eiern wir so rum? Es gibt noch nicht sehr viel mehr Informationen dazu. Das hat Kosmos sehr geschickt hingekriegt. Die haben schon mal so was fallen lassen. Das kommt im Herbst. Und wie man sieht, wir hängen am Haken. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Nicht wahr, Manuel?
Ja, weißt du, was ich, also meine Vermutung ist ja, ich weiß wirklich auch nicht mehr, der Kosmos-Pressetag war noch nicht dazu, werden wir erst besuchen.
Ja.
Ich glaube so ein bisschen oder ich habe die Vermutung, weil seit Robin Hood ist ja mit dieser Mechanik nicht mehr viel passiert, mit dieser Art von Konzept, was dort entstanden ist für die Robin Hood-Serie. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es hier vielleicht seitdem daran gearbeitet wurde und Batman Gotham City Crimes ein Spiel mit diesen Mechaniken ist. Auf jeden Fall wissen wir, es ist ein Batmobil dabei. Vielleicht ist ja das Batmobil oder Batman mit diesem Umhang so ähnlich wie dieser Streckenmesser. Du erinnerst dich bei Robin Hood, mit dem man dann so durch Gotham City läuft. Das stelle ich mir gerade vor.
Auf jeden Fall kann man sich freuen, dass Batman jetzt mal gezeichnet wird von Michael Menzel. Das ist sicherlich ein cooles Aufeinandertreffen. Und Cover des Spieles sieht schon sehr vielversprechend aus. Batman auf der Spitze blickend über Gotham City. Zu seinen Füßen sehen wir dann auch noch Catwoman, die dann auch gerade sprungbereit ist. Und ich glaube, das wird dann die Spieleszene auch sein, wenn es dann im Herbst ausgeliefert wird. Wir werden dranbleiben und sobald wir was Neues haben, werden wir auch hier berichten.
Genau, wir haben schon den Strahler aufgebaut und,
ja.
und senden ein Wenzel-Signal
in den Himmel. Ein M.
Sodass er denn zu uns in den Podcast kommen möge.
Bitte.
Sehr schön. Ja, an der Stelle auch noch, weil wir jetzt gleich auch über die Spiel des Jahres nominierten Listen reden. Das Voting für den Deutschen Spielepreis ist nur noch bis Ende Juli offen. Also wenn euer Lieblingsspiel da noch ein Plätzchen ergattern soll, dann noch die Erinnerung, ihr könnt noch beim DSP abstimmen bis Ende Juli.
Und vielleicht das eine oder andere korrigieren, wenn es denn schiefgegangen ist bei der Beurteilung des Spielejahrgangs 2025-26. Da hat es ja jetzt gerade die Nominierungen gegeben zum Spiel des Jahres. Die sind dann auch entsprechend veröffentlicht worden. Und Manuel, ihr seid gerade zurück von der Klausur. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, das ist schon ein bisschen anstrengend. Wie geht's dir gerade?
Oh ja, ich bin auch relativ erschöpft noch von diesem Wochenende, aber auch im positiven Sinne, weil es einfach auch immer eine schöne Erfahrung ist. Es wird heiß diskutiert, es wird viel debattiert, es wird viel, ja, sich ausgetauscht, aber es ist wirklich eine fantastische Zusammenstellung von Menschen, die wirklich brennen dafür, diese Listen zu machen und für diese Spiele. Und das ist auch eine sehr, sehr positive Energie. Ja, es ist körperlich anstrengend, so viel da zu tun und zu machen. Und es ist wirklich auch Arbeit. Aber wenn dann der weiße Rauch aufsteigt am Ende, dann ist es schon sehr, sehr schön. Erschöpft, aber glücklich.
Wer steckt denn das eigentlich in den Kamin mittlerweile, damit der weiße Rauch aufsteigt? Wer ist da zuständig für bei euch?
Ja,
das macht der Geschäftsführer, das macht Guido.
Da musst du dann auf Netflix die Doku zu gucken.
Typisch, klassischer Cliffhanger. Wir werden demnächst bei Netflix etwas sehen über die Arbeit der Jury-Spiel des Jahres. Wir werden auch da näher dranbleiben. Aber jetzt im Ernst, wir gucken mal drauf. Wir können nicht alle Titel nennen, die ihr nominiert habt. Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nominiert kriegen wir hin.
Ja. 9 nominiert, ja, aber alle, die ihr genannt habt, sagen wir es mal so, alle Nominierten kriegen wir hin. Aber ihr habt zum Beispiel für das Spiel des Jahres 9 Spiele benannt. 3 wurden nominiert in der Reihenfolge alphabetisch: Cozy Stickerville, Morty Sorty Magic Shop und Dito. Da ist für allen was dabei. Partyspiel, ein sehr ungewöhnliches Spiel und ein sehr klassisches Familienspiel, kann man so sagen.
Sehe ich auch so. Finde ich eine sehr, sehr schöne Mischung dieses Jahr. Wirklich für alle Arten von Spiel was dabei. Wir hatten ja durchaus auch schon mal Jahre, wo wir 3 kooperative Kampagnenspiele bei den Nominierten hatten. Da war weniger Auswahl. Das fand ich dieses Jahr wirklich sehr, sehr schön. Eine sehr breite Mischung auch schon bei den 3 Nominierten. Wenn man dann die ganzen 9 anschaut, sowieso. Da ist ja wirklich dann alles dabei.
Aus meiner Juryzeit weiß ich auch immer, wenn man etwas Ungewöhnliches macht oder wenn man etwas erstmals macht, dann gibt es Diskussionen, kann man das denn machen und ist das denn so in Ordnung? Cozy Stickerville ist ein Spiel, das kann man genau 2-mal komplett durchspielen. Es gibt Aufkleber, die man auf eine Landschaft aufbringt. Das gibt sich eine Geschichte über 10 Runden insgesamt, also über 10 kurze Partien. Und dann kann man das Ganze, muss man nicht zurücksetzen, sondern dreht man den Spielplan um, dann ist er leer und dann kann man mit den übrigen Aufklebern und den verbliebenen Karten einen zweiten Durchgang spielen. Danach ist es aber gespielt. Inwieweit war das ein Thema, dass das ein Problem ist für das Spiel oder fandet ihr das genau gerade spannend?
Nö, also ich persönlich fand das jetzt kein Problem für dieses Spiel, weil das ist ja von der Spieldauer her wahrscheinlich auch so viel, wie andere Spiele vielleicht gar nicht insgesamt gespielt werden. Und genau das schafft ja Cozy Stickerville, dass man dranbleibt, dass man dann auch die anderen Entscheidungen sehen möchte, weil immer noch offene Fäden dann eben auch im Raum sind und man dann sagt, komm, wir spielen noch eine Runde, ein Jahr schaffen wir noch, oder räumt man es ein und speichert es ab und spielt dann weiter. Und ich habe jetzt bis jetzt noch keine Testgruppe oder auch kein Feedback erhalten, wo die Leute nach dem ersten Durchspielen dann gar keine Lust mehr hatten auf die Rückseite. Also das ist uns auch nicht passiert. Haben alle dann gesagt, oh, jetzt bin ich aber gespannt. Was wäre denn da passiert, wenn wir diese Gebäude XY-Entscheidung getroffen hätten oder wenn wir diese Person statt der anderen Person bei uns ins Dorf gelassen hätten? Und genau die Chance hat man dann ja auch, weil es ja nicht kaputt ist, sondern weil man auf der Rückseite dann wirklich auch, klar, ein bisschen weniger Entscheidungen trifft, aber so schlimm fühlt sich das gar nicht an, weil ja schon einige Pfade sich dann noch geöffnet haben und man dann immer noch Sachen ausprobieren kann und das auch wirklich überraschend anders dann ist auf der Rückseite dann, sag ich mal.
Und wer mag, kann sich eine der beiden Spielplanseiten dann auch noch, wenn er möchte, an die Wand hängen. Dann kann man sich daran noch erinnern, was man da früher getrieben hat. Schließlich durfte man ja dem eigenen Spielplan dann auch noch einen Namen geben. Es ist ja die eigene Stadt, die man da gebaut hat. Und wem es nicht reicht, der wird sich dann halt ein zweites Exemplar besorgen müssen.
Das dann wir reden ja hier von rund 20 Stunden, wenn man wirklich beide Seiten durchspielt.
Womit wir beim nächsten Nominierten werden. Tito, ein Partyspiel, sehr locker flockig, entspannt zu spielen und sehr kommunikativ. plakativ und sehr lustig. Wir haben viel gelacht zuletzt.
Oh ja, und es erzeugt so fantastische, erinnerungswürdige Momente, weil man dann auch Tage später immer noch sagt, so Running Gags erzeugt hat, ja? Weil man dann gesagt hat, du hast das bei der Frage, hast du das gesagt, kein anderer hatte das. Oder eben dieser Moment entsteht, dass man wirklich genau wusste, diese eine Person wird auch diese Assoziation haben. Genau das ist das Ziel bei Dito oder Chingso, wie es im Original heißt, dass man möglichst nur eine Person aus der Gruppe trifft, die genau die gleiche blödsinnige Assoziation hat, wie man selber. Ein Beispiel aus einer Runde, die ein Jurymitglied hatte, was trägt man im Gesicht? Und dann hat eine Person geschrieben, Brille, Bart und Hochmut. Und wenn solche Sachen dann einfach, das wird man nicht mehr vergessen. Ne? Da wird man dann immer nur, man muss nur das Wort Hochmut sagen und die Runde fängt dann wieder an zu kichern. Und das ist vor allem die Qualität dieser Fragen in diesem Spiel.
Ganz ist denn überliefert, ob sie für Hochmut wenigstens den Punkt und das Sternchen bekommen hat? Also die extra.
Das muss ich noch rausfinden. Ich vermute mal nein.
Ich glaube es auch nicht. Aber manchmal hat man eine so schöne Idee, man muss sie einfach aufschreiben, auch wenn es keine Punkte dafür gibt. Das ist so. Ja. Und das Spiel dauert ein halbes Stündchen und das ist nicht so schlimm, wenn man dann mal keine Punkte macht. Aber man hat Spaß an der Sache gehabt.
Ja. Und eine Besonderheit hier finde ich auch, dass es mal kein kooperatives Partyspiel ist, sondern dass wir hier wirklich auch trotzdem diesen kleinen Wettkampf haben, wer sich mehr Punkte sichert. Sehr schönes, gelungenes Ding.
Wenn ich es richtig erinnere, haben wir über den dritten Nominierten hier im Podcast schon gesprochen, Morty Sorty Magic Shop. Wir räumen Regale ein mit Gefäßen, in denen Zutaten stehen für Zaubererbedarf und die sollen numerisch aufsteigend eingeordnet sein, aber gleichzeitig sollen sie Punkte bringen und dann strollchen auch noch Katzen darum, die man um Hilfe bitten kann. Ein atmosphärisch dichtes Spiel, auch mit Spielplänen mit zwei verschiedenen Seiten. Das, wie ich eben schon sagte, vielleicht das konventionellste Spiel, das normalste Familienspiel im Vergleich eurer Auswahl, aber trotzdem sehr starker Titel, was ihr gesagt habt, der kommt auf die Nominierungsliste.
Ja, kommt auch wahnsinnig gut an hier in den Gruppen, gerade weil es so klassisch auch daherkommt und man eben dieses klassische Brettspielgefühl auch dann wirklich hat, aber es motiviert auch. Also ich habe auch gute Erfahrungen in erfahreneren Gruppen, weil man dieses Spiel sich modular immer ein bisschen schwerer machen kann. Also die Grundversion ist wirklich sehr, sehr einfach und nimmt die Menschen an die Hand, was die Wertungsgeschichten angeht. Und dann hat man ganz viele Möglichkeiten, die Plättchen, also diese Fläschchen mit den Inhalten, anders zu punkten. Und damit kann man sich das so schrittweise etwas komplizierter machen. Es wird kein hochtragendes Kennerspiel, das wird es nicht. Aber man kann es eben auch mit Leuten spielen, die eher so im Kennerspielbereich sind. Mit denen kann man gleich schon die etwas schwereren Wertungsplättchen rauskramen. Und dann haben die auch großen Knobelspaß dabei.
Und das Gesicht der Menschen, wenn ich Plättchen aus dem Sack ziehe und sie einfach auf den Tisch schmeiße und gucke, wie rum sie liegen bleiben und dann sage ich, ach, ich muss noch welche nachziehen, da waren jetzt noch ein paar Getränke bei, die jetzt nicht zu den wenigen gehören, die wir gebrauchen können. Das ist schon ein Spannungsmoment, das ist ungewöhnlich, das ist eine Sache, die hat man nicht so häufig gesehen und von daher sorgt das jedes Mal für Stirnrunzeln und für ein Schmunzeln, was da passiert, also von daher auch wieder eine spannende Geschichte. Mal schauen, was es wird, bekannt geben werdet ihr, wer es geworden ist im Juli.
Genau, am Tag der Verleihung natürlich in Berlin. Genau. Diesmal leider privat verhindert. Aus persönlichen Gründen kann ich da dieses Mal nicht da sein, weil wichtige Personen in meinem familiären Umfeld da große Runde Geburtstage feiern. Deswegen bin ich dieses Jahr nicht auf der Bühne, aber meine Jurykollegin Maren Hoffmann leitet durch die Show und wird dann dort den Titel verkünden. Und ja, wie gesagt, also nur mal zur Erinnerung, gewählt haben wir es ja noch nicht. Wir haben jetzt die Nominierten und die Empfehlungsliste bekannt gegeben. Aber welches dieser drei Spiele dann wirklich auf dem Siegertreppchen steht, wählen wir wirklich erst am Tag selbst. Und dann wird das in einer geheimen Wahl stattfinden und dann auf der Bühne in einem Umschlag bekannt gegeben. Und da erfahren wir es dann tatsächlich auch selber erst. Nur nochmal wirklich die Bestätigung, dass wir das noch nicht wissen.
Und ich habe gerade erfahren, dass du nicht in Berlin bist. Das heißt, ich kann ähnlich wie in Dortmund dann versuchen, ganz viele Interviews zu machen, damit wir dann auf diesem Podcast im Juli wieder entsprechend füllen können. Wir haben, machen wir es an dieser Stelle kurz, weil wir, da haben wir beide nicht ganz so viel Kompetenz beim Kinderspiel des Jahres 2026. Drei Nominierungen, die Insel der Mookies, erschienen bei Kosmos. Wir haben Boo Party, erschienen bei Loki und Verflixt Verzaubert, erschienen bei Game Factory. Alle drei Spiele bereits in den vergangenen Ausgaben der Spielbox besprochen. Da sind wir auch gespannt, was draus wird. Und dann reden wir doch noch mal kurz über die Nominierungen zum Kennerspiel des Jahres. Und da sehen wir Boss Fighters QR als Kennerspiel. Das ist so, weil es nach hinten raus dann doch ein bisschen schwieriger wird für den Normalverbraucher, oder?
Ja, auf der Packung steht Familie. Den Fall hatten wir ja schon mal. Das war in unserer Erfahrung, ja, der Einstieg ist einfach, die App-gesteuertes Spiel, aber es wird schon auch ein komplexes Spiel. Also gerade die Bosse zu legen, man hat viele verschiedene Schwierigkeitsgrade, man muss wahnsinnig gut sich miteinander absprechen. Für uns war das ganz klar relativ schnell ersichtlich. Wir haben ja, wie gesagt, 14 unterschiedliche Erfahrungswerte mit jeweils Gruppen, mit denen wir das viel gespielt haben. Und das war für uns einfach klar. Das ist doch ein kleines bisschen ein Grenzfall, aber schon eher in die Richtung, dass wir es lieber beim Kennerspiel sehen. Und ja, das war dann für uns eindeutig, das dort zu positionieren. Und über die Qualitäten haben wir hier ja auch schon gesprochen.
Und das Spiel ist spielbar nur mit einer App, die man auf dem Handy, auf dem Smartphone oder halt auf einem Tablet laufen lässt. Auch das eine Innovation, die ihr entsprechend würdigen wolltet mit der Nominierung.
Unabhängig von App oder nicht. Also ich meine, so wie das Spiel jetzt daherkommt, also eine App allein ist ja noch kein Grund, ein Spiel zu würdigen. Aber wie es hier ineinander greift, die App drängt sich nicht so sehr in den Vordergrund, obwohl sie das zentrale Spielelement ist. Also es gibt ja ganz viele App-Spiele, bei der die App dann die Aufmerksamkeit so wegzieht von dem Spiel und man alles nur noch auf der App macht und man gar nicht mehr so viel das Gefühl hat, man spielt wirklich ein Gesellschaftsspiel. Und das schafft Bossfighters hier, finde ich, sehr, sehr gut, dass es zentral im Tisch liegt. Aber das Handling ist so intuitiv. Man hält die Karte einfach drüber, die man spielt, und man hat dann dadurch trotzdem sehr, sehr stark das Gefühl, ich entscheide, ich muss nicht auf der App irgendwas rumtippen, sondern ich spiele eine Karte, und statt sie auf den Tisch zu knallen, halte ich sie halt kurz über die Kamera und dann passiert was. Und auch die Entscheidung der Autoren und der Redaktion war dort ja auch ganz bewusst, steht auch in der Anleitung, dass auch die Lebenspunkte, die man selber dann managen muss, die könnte man ja ohne Probleme auch in der App steuern. Ja, viele App-Spiele machen das ja auch, dass sie dir möglichst viel Verwaltungsaufwand wegnehmen wollen. Und das macht Bossfighters QR eben nicht, sondern die sagen bewusst, wir haben hier ein kleines Rädchen, du musst dich selber darum haushalten, kümmern, du hast ganz viele Plättchen auch noch auf dem Tisch, du legst dir Giftmarker bei dir auf deine Charakterkarten. Das könnte man alles über die App regeln, aber dann wäre es halt einfach ein Mobile-Game. Und genau das ist es ja nicht und das will es nicht sein, sondern es nimmt nur dir die Arbeit ab, quasi den Boss zu managen, und der teilt dann aus und dann steuert man das alles wieder sehr offline. Und das ist das, was uns da auch überzeugt hat.
Eine weitere Nominierung gab es für Rebirth, ein Spiel, was der eine oder andere, die andere vielleicht, als rotes Spiel, also als Spiel des Jahres, sich hätte vorstellen können, weil auf der einen Spielplanseite zieht man ein Plättchen, guckt es sich an und überlegt, wo legt man das hin, damit man für möglichst viele Punkte bekommt. Es ist diese Einfachheit, dieser Direktheit, dieser Mechanismus, die uns alle fasziniert hat, weshalb wir gesagt haben, das ist ein großartiges Spiel. Dreht man es dann um, geht man von der Schottland auf die Irlandseite, da passiert eine ganze Menge mehr, da muss man etwas mehr gucken, wie man seine Punkte zusammenkriegt. Und war das der Auslöser zu sagen, wir schieben es rüber zum Kennerspiel?
Also gerade die Schottland-Seite hat bei uns in der Erfahrung sehr viel Nachfragen erzeugt, sodass wir uns dafür dann auch entschieden haben, dieses fantastische Spiel im Kennerspiel anzuordnen. Ja, es ist per se erstmal einfach von den Grundregeln, aber im Detail dann doch knifflig. Die Mehrheitenregel ist nicht ganz einfach zu verstehen, ist auch immer wieder erklärungsbedürftig, dass diese Stadtplättchen weniger zählen, aber dann halt doch in der Mehrheit doch mehr zählen. Wer es gespielt hat, weiß genau, was ich meine. Und vor allem diese Missionskarten, da gibt es auch immer wieder viele, viele Nachfragen. Und es gut zu spielen, da gehört schon auch ein bisschen was dazu. Also auch hier wieder klar ein Grenzfall, aber für uns klar viel besser aufgehoben im Kennerspielbereich. Weil man muss nochmal in Erinnerung rufen, die Jury damals hat ja das Kennerspiel ins Leben gerufen und den Begriff auch geprägt. Und ein Kennerspiel wird oft immer noch ein bisschen zu hoch gewertet, glaube ich. Also Kennerspiel bedeutet, man hat schon viele Spiel des Jahres Spiele gespielt und wir möchten gerne die Zielgruppe ansprechen, die sich nicht selbst als Kenner bezeichnen oder als Kennerin bezeichnen würden, sondern die halt jetzt den nächsten Schritt machen wollen. Also der nächste Schritt, nachdem man einige Spiel des Jahres Spiele gespielt hat, und da finde ich, ist das perfekt aufgehoben.
Und es könnte in dem Zusammenhang dann etwas Neues geben, denn es gibt das erste Mal die Chance, dass ein Autor auch diesen Preis gewinnt und damit alle drei Preise, die es gibt, der Jury, nämlich das Kinderspiel, das Familienspiel und damit jetzt erstmals auch das Kennerspiel gewonnen hat. Die reine Rede ist von Rainer Knizia, der 2008 schon einen Doppelschlag gemacht hat mit Keltis und dem Kinderspiel des Jahres Wer war's? Und jetzt ist er nominiert mit Rebirth. Also von daher sind wir mal gespannt, ob es den ersten Autor gibt, dem dieser Dreischlag gelingt.
Ist dir was aufgefallen übrigens?
Jetzt kommt was, bitte.
Naja, von wem ist denn Morty Sorti?
Das ist von Herrn Slavicek.
Ja, genau. Und das heißt, was könnte er schaffen?
Jetzt fühle ich mich ein bisschen abgefragt.
Er könnte ebenfalls das Triple schaffen. Also
er
nicht
ist jetzt
nur,
ja, fürs Familienspiel nominiert, genau.
Genau, nicht nur Dr. Rainer Knizia, sondern auch Mr. Slavicek könnte nach Challengers und dem Kinderspiel jetzt mit Morty Sorti das Triple schaffen. Also das ist uns dann auch aufgefallen, dass es ja hier ein Doppeltriple sozusagen in Aussicht steht. Also ein historisches Ereignis, was vielleicht sogar gleichzeitig passieren kann. Wer weiß.
Wir werden darüber berichten, aber vielleicht trägt ja auch ein Mensch von jenseits des Atlantiks den Titel davon. Zweimal hat Donald X-Vicarino bereits das Spiel des Jahres gewonnen. Für Dominion und für Kingdom Builder. Und jetzt haben wir eine Nominierung für das Kennerspiel des Jahres. Moon Colony Bloodbath, in Deutschland erschienen bei Alea. Ein sehr ungewöhnliches Spiel, was ihr da wieder in der Nominierung habt.
Ja, ein ungewöhnliches, außergewöhnliches Spiel. Der Name schreckt ab, das ist schon ganz klar. Die Mondkolonie, die im Blutbad versinkt. Ein wunderbar satirisches, gesellschaftskritisches Spiel, was aber auch, man wundert sich nicht bei dem Namen, der Dominion-Erfinder hat hier wieder wirklich volle Arbeit geleistet. Ein fantastisches Spiel, was wirklich in jeder Partie immer wieder für neue, tolle Momente sorgt, aber eben halt auch so einen wahnsinnig motivierenden Sog entwickelt, dass man es diesmal vielleicht endlich schafft, diese Mondkolonie nicht in einem Blutbad untergehen zu lassen, um dann zu merken, nein, das ist vorprogrammiert. Der Name ist hier Programm. Ich muss einfach nur am längsten überleben. Aber trotzdem ist die Hoffnung, die stirbt zuletzt im wahrsten Sinne des Wortes, weil man hat diesen kleinen Hoffnungsschimmer, dass man es tatsächlich gemeinsam schafft, auf diese letzte Karte des Stapels zu kommen und dann tatsächlich diese Mondkolonie am Leben zu halten. Wunderbar anders dieses Spiel, wunderbar, wie ich schon gesagt habe, auch satirisch. Manche mögen vielleicht sagen, es wird ein bisschen zynisch, aber auch genau das will das Spiel auch. Wenn man selber merkt, wenn man es öfter spielt, dass einem diese, ja, dass man das vielleicht nur noch ein bisschen mechanisch vor sich hinspielt und gar nicht mehr so sehr diese Story im Vordergrund hat. Und das erweckt ja dann auch wieder was in einem, dass man sagt, bin ich vielleicht selber so ein böser Kapitalist? Ich weiß, dass die Leute hier im Blutbad enden und dass das alles so ein bisschen übertrieben ist, aber trotzdem spiele ich noch die Touristenkarte und hole neue Leute her. Warum mache ich das eigentlich? Also schließt sich auch so ein bisschen an unser Interview an, was wir gleich haben, dass Spiele ja durchaus Kulturgut sind und auch zum Nachdenken anregen. Und das schafft Moon Colony Bloodbath hervorragend und ist dabei auch noch ein fantastisches, gutes Spiel.
Also ein Zivilisationsabbauspiel, wie ich immer sage. Man baut ein wenig auf, aber das Spiel baut es ab. Und wenn es richtig übel läuft, muss man auch nicht mehr allzu viel einpacken, weil das meiste ist dann schon wieder im Karton. Sehr ungewöhnlich, und das waren die 3 Nominierungen zum Kennerspiel des Jahres 2026. Mehr erfahren wir dann von euch im Juli, was es geworden ist. Und bis dahin darf weiter orakelt und getippt werden, was denn wohl die Titelträger sein werden.
Wie war denn dein Orakel? Hast du alles getroffen?
Also Moon Colony Bloodbath, muss ich sagen, ist bei mir nicht so gut angekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, die du eben sagtest. Ich habe irgendwann das Gefühl, ich habe das jetzt gespielt und da passiert für mich jetzt nicht mehr ganz so viel Neues. Von daher war ich auch nicht so begeistert. Ich habe die Originalität des Ganzen verstanden. Ich habe die Originalität des erzählerischen Ansatzes verstanden. Ich fand auch den Humor, den das Ganze ausstrahlte, wunderbar. Aber ich muss sagen, nach einigen Partien ist bei mir im Vergleich zu Bossfighters QR beispielsweise Rebirth der Wiederspielreiz dann doch deutlich gesunken. Von daher war es für mich eine Überraschung, aber man ist ja nur einer, der das Ganze beurteilt. Das war's zu den Nominierungen, und dann schlage ich vor, machen wir weiter mit unserem Gesprächsgast heute.
Ja, wie eingangs schon erwähnt, freue ich mich jetzt auf unser Gespräch mit Lars Michael Stock, der Autor von Dindex und vom eigenen Verlag Adverunde, normalerweise bekannt für schöne Holzspiele und Rollenspiele, und der hat sich Dindex ausgedacht. Wieso, weshalb und was ihn daran so begeistert, hört ihr in diesem Interview. Viel Spaß.
Seit Ende des Jahres 2025 ist Dindex auf dem Markt. Das ist ein Kartenspiel zur Demokratie. Die Spieler kämpfen als vermeintliche Demokraten um den Sieg, um Wählerstimmen, um Regierungspunkte. Aber mindestens ein Oligarch sitzt auch geheim mit am Tisch und versucht, das demokratische System von Populismus über den Extremismus hin immer weiter zu schwächen. Welcher Demokrat gewinnt hier mit welchen Mitteln oder siegen vielleicht sogar die Demokratiefeinde? Erfunden hat das Spiel der Bauingenieur Lars Michael Stock, 53 Jahre, aus Hemer, wer es nicht weiß, das liegt im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Er ist aktiv bei den Pfadfindern in der Jugendarbeit und betreibt seit 2018/19 im Nebenjob den Spieleverlag Adverunde, bei dem bislang 4 Spiele erschienen sind, hochwertig produzierte Rollenspiele mit viel Holz. Jetzt also Dindex, erstmals ein Kartenspiel und über das wollen wir heute reden. Hallo Lars, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo Stefan und Manuel, ich freue mich. Spannend.
Was gab denn da den Anstoß dazu, dass du gesagt hast, ich möchte ein Kartenspiel zum Thema Demokratie und zum Umgang mit der Demokratie erfinden?
Ja, das war tatsächlich ein ziemlich persönliches Erlebnis. Also ich war mit meinem Sohn, mit meinem älteren Sohn und meinem Neffen in Potsdam. Da waren wir eingeladen zum Spielmarkt in Potsdam und einen Tag vorher ging es um Pädagogik und Spiel. Und das fand ich spannend, da wollte ich hin und dann kam da ein Vortrag von einer Demokratin aus Ungarn. Und die hat erzählt, wie die Oligarchen dort die Demokratie untergraben. Also war ja schon brutal anzuhören, aber auch wie sie selbst halt bedrängt wird, also wie man sie dazu tatsächlich schikaniert und ihr auch versucht, Angst einzujagen. Und ich habe mir Gänsehaut bekommen und als wir da rauskamen, war die Idee geboren, dieses Spiel zu entwickeln. Das war eigentlich der Anstoß.
Jetzt lief es ja anders wahrscheinlich als bei deinen bisherigen Spielen. Also du hast ja vorher auch schon Spiele gemacht, die aber eine ganz andere Ausrichtung haben. Wie bist du da rangegangen und wie lange hast du dafür gebraucht? Also ja, so diese Entstehungsgeschichte würde mich interessieren.
Ja, es ist jetzt hier ein Kartenspiel. Also Kartenspiel habe ich ja vorher gar nicht im Blick gehabt. Also der Gedanke war tatsächlich, ein möglichst niedrigpreisiges Spiel zu machen. Eigentlich sogar vielleicht mit einem Rommelblatt das spielen zu können. Naja, das war so eigentlich der Anstoß, aber das ging in eine andere Richtung dann. Denn das Spiel ist zu komplex für so ein einfaches Kartenspiel. Das ging dann nicht. Und wir haben tatsächlich 6 Jahre gebraucht, weil wir ja versuchen wollten, also diese Komplexität dieses Themas, also Demokratie, Populismus, Extremismus, Oligarchen, das wollten wir darstellen, das wollten wir einfangen. Und da geht es auch viel um Emotionen. Und das war schwer. Und die ersten 3 Jahre sind alle Versuche gescheitert. Und dann irgendwann habe ich Cerberus gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diesen Höllenhund, ne, der die Charaktere jagt, die man da spielt. Und dann sitzen wir da in Schweden in so einer Blockhütte und ich drehe diesen Würfel rum, der den Cerberus wütender macht, sodass der weiterläuft. Und ich drehe den Würfel rum und plötzlich macht's so einen Knall in meinem Kopf. Ich denke, meine Güte, natürlich, es ist der Demokratieindex, um den wir spielen. Ganz, ganz andere Mechanik als das beim Cerberus. Aber es ist natürlich, also es wird, das System wird gefährlicher, so wie der Cerberus gefährlicher wird. Mhm. Und erst als das klar war, dass es um diesen Demokratieindex als zentrales Spielelement geht, dann hat sich ja erst der Rest darum entwickelt.
Gab es Dinge, die dir sehr wichtig waren, dass sie in dem Spiel auftauchen? Du bist ja, wie wir eben gehört haben, auch bei den Pfadfindern in der Jugendarbeit tätig. Da hat man ja schon so einen gewissen pädagogischen Anspruch. Die Zielgruppe sind aber jetzt nicht Kinder und Jugendliche, sondern das ist für die breite Masse gedacht, was du da in Dindex aufbereitet hast. Was sollte auf jeden Fall in dem Spiel stattfinden?
Also ich hatte direkt am Anfang die Idee, also schon bei diesem Vortrag da in Potsdam, dass mindestens ein Oligarch mit am Tisch sitzt. Also im Grunde so ähnlich wie bei Werwolf, ne, wo man eine Rollenverteilung hat, aber ich wollte den Oligarch mit am Tisch haben. Warum? Wenn ich jetzt rein kooperativ spielen würde, würde diese Bedrohung, glaube ich, eben nicht so stattfinden. Und hier wird sie eben persönlich. Also ich habe eine Mitspielerin, Mitspieler oder auch mehrere, die gezielt diese Ziele verfolgen. Und dann läuft mir eine Gänsehaut den Rücken runter und irgendwann lassen die auch die Hosen runter. Ne? Dann ist ja auch egal, wenn der Demokratieindex weit genug unten ist, also im Zerfall der Rechtsordnung oder sowas, dann greifen die offen an. Dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Das denken die ja auch. Jetzt ist es so zu spät, jetzt machen wir euch fertig. Und also dieses Persönliche wollte ich mit drin haben. Ich bin eh Rollenspieler, ja, also mit Leidenschaft Rollenspieler und da bot sich das einfach auch so an. Das also auf jeden Fall schon mal, Stefan, war klar, es muss drin sein. Ich wollte aber auch so eine schleichende Verrohung haben. Also dass man merkt, das ist also irgendwie, das System wird immer gefährlicher. Ja, das war auch klar, das wollte ich drin haben. Der Dindex bietet das natürlich super an. Ja, und dann sollte es, ich sag mal, möglichst authentisch sein, also dass wir schon versuchen, das Thema in unsere Wirklichkeit reinzuholen, ne? Also in unsere Zeit, in der wir jetzt sind.
Was mir da sofort aufgefallen ist oder wo ich mich auch gefragt habe, was da dein Ansatz war, die Wähler sind ich sag mal, ein bisschen dumm guckende Schafe aus der Wäsche gucken oder aus dem Fell guckende Schafe. Die Demokraten sind schwanzwedelnde, sabbernde Hunde. Die Oligarchen sind übel gelaunte Wölfe. Und das ist ja alles schon sehr plakativ. Aber es hat jetzt nicht so diesen Anspruch, es ist nur ein Abbild eines Systems, wertungsfrei, sondern da spürt man schon sehr stark, auch in der Art, wie es visualisiert ist, dass du da schon sehr wertend rangehst. Gleichzeitig will es aber, glaube ich, jetzt auch kein satirisches Spiel sein, oder? Also was war so deine Gedanken? Das ist ja schon eine klare Message da drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, diese Tiere kennen die Menschen, ne? Die verbinden ja was damit und das bot sich einfach an. Aber das war nicht so einfach, da hinzukommen. Also am Anfang haben wir viel diskutiert und tatsächlich war eigentlich erstmal so der Gedanke, dass wir also schon Tiere haben, aber die vielleicht einen Anzug anhaben und also menschliche Kleidung, also sehr menschlich wirken. Und irgendwann habe ich tatsächlich gesagt, in der Familie, wisst ihr was, ich setze mich jetzt durch. Wir machen das satirisch. Ich möchte Tiere haben, die so weiter weg sind von dem Menschlichen. Und ich möchte so, also dieses Schaf war mir total wichtig. Damit fing das eigentlich an. Und die Anna Spieß, die Illustratorin aus München, die für mich das Rollenspiel illustriert, und die hatte ich gebeten, Mensch, kannst du da nicht unterstützen? Und habe ich ihr gesagt, also wir waren bei Discord, waren wir beide am Bildschirm. Ich sagte, Anna, ich brauche ein Schaf. Und dieses Schaf soll also wirklich putzig sein. Und dann fing sie an zu zeichnen. Ich sage, bitte noch ein bisschen dicker. Ja, es soll ein plüschiges Schaf sein. Okay, das ist schon plüschig. Ja, nee, die Augen noch ein bisschen größer. Es soll ein bisschen dümmer gucken. Nicht übel nehmen jetzt, ne, bitte. Also, ne, und dann, ja, hinten Schwanz dran. Ja, der muss noch wedeln. Und also wirklich, wir liefen die Tränen runter, während die Anna dieses Schaf gezeichnet hat. Und da habe ich gesagt, genau da will ich sein. Denn es ist schon, Manuel, es ist schon Satire. Also ich will, es soll satirisch sein. Das ist auch in den Aktionskarten merkt man, dass da Satire dabei ist, auch wenn sie sehr realitätsnah sind. Ja. So, und dann der Hund. Ja, okay, der hechelt ja den Wählerstimmen nach. Ne, das passt ja so schön. Er soll ja auch auf die Schafe aufpassen. Das ist ja so seine Rolle. Ne, so ein Schäferhund halt. Ne, so. Und dann, aber der soll ja so, ja, man muss lachen über den. Und dann hat aber Anna, die hat dann da, ich habe ihr freie Hand gelassen, also der Hund war super, denn hat die ohne mein Zutun so gezeichnet. Ja, und beim Wolf, ja, nun, das bietet sich ja an. Ne? Ich meine, der Wolf bedroht die Schafherde, die Hunde passen auf oder halt auch nicht, können ja selbst da auch ziemlich bissig werden. Aber dieser Wolf hat ja, weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt, da gibt's ja zwei Darstellungen von dem. Also wenn du die Rolle ziehst, dann ist ja dieser Wolf, der guckt so lieb. Ja, und dann läuft ihm so ein bisschen der Sabber runter. Und das ist ja genauso, wie du spielen musst als Oligarch. Mhm. Also du musst ja lügen, tarnen und täuschen, wie Oligarchen das ja nun mal auch machen. Ja, aber wenn dann die Oligarchie aufgedeckt wird, also die unterste Karte, dann zeigt der Wolf seine wahre Natur. Und ich meine, das ist bei aller Satire ist das natürlich, so ist es ja. Ne? Mhm. So funktioniert's.
Es soll die Augen öffnen. Jetzt öffnen wir vielleicht mal denen die Augen, die das Spiel noch nicht auf dem Tisch liegen haben. Fassen wir mal ganz kurz zusammen, um was geht es bei Dindex. Ausgeschrieben heißt das Ganze Demokratieindex. Das ist ein Stapel Karten, der zeigt, wie gut oder schlecht es der Demokratie geht, ob wir noch in einer Demokratie sind, ob wir schon im Populismus oder im Extremismus angekommen sind. Und in diesem Spiel Dindex sammeln ja alle Wählerstimmen. Wer die meisten hat, wird Kanzler. Bildet eine Regierung, verhandelt mit den anderen einen Tisch und verteilt dann Regierungsämter. Wenn es gut läuft, das ist jetzt wichtig, dann passen diese auch zu den Kernkompetenzen der Parteien, die Spieler ja verkörpern. Und in jeder Runde gilt es dann, Probleme oder sogar Krisen zu lösen. Das gelingt, wenn die Aufgaben vom Kanzler gut verteilt sind oder wenn man sich zumindest in Koalitionsverhandlungen gut geeinigt hat. Und gelingt es nicht, dann sinkt halt die Zufriedenheit der Wähler, der Schafe, die da unterwegs sind. Die rotten sich dann auch mal gerne als Nichtwähler dann zu Demokratiefeinden zusammen. Und so geht halt eben das Vertrauen in die Demokratie verloren. Jeder hat übrigens geheime Aktionskarten. Einmal in einer Runde spielt man die verdeckt in die Mitte. Das ist die Chance auch für die Oligarchen, dann da böse Dinge zu tun. Und die müssen dann auf den Tisch kommen, die Dinge, ob man will oder nicht. Die werden dann ausgespielt. Danach gibt es eine weitere Ausspielphase. Da spielt man natürlich die Karten aus, die man möchte, sofern das Ganze zulässig ist. Denn natürlich ist es abhängig davon, in welcher Phase der Demokratie man sich befindet und welche Aktionen man eigentlich machen kann oder nicht. Da können wir gleich noch genauer drauf eingehen, was da alles unterwegs ist. Wichtig ist aber, das Spiel endet, wenn eine Person eine Mindestzahl an Regierungspunkten gesammelt hat oder der Oligarch durch eine Sonderaktion oder durch den Abbau der Demokratie die Macht übernimmt. Und solange spielt man das Runde um Runde, sucht neue Koalitionen, versucht auf Regierungspunkte zu kommen oder als Oligarch das System weiter zu destabilisieren. Ja, Regierungspunkte, so hast du es eingetütet, Lars, gibt es für Regierungsämter, aber nicht für die Lösung von Problemen. Was sagt uns das denn wieder?
Entschuldigt bitte, dass ich da, also das ist wieder Satire, ne? Also ja, ich meine, das will ich jetzt nicht verallgemeinern, ne, für die Politik oder für die Welt, aber es ist ja oftmals so, dass man eben für die getane Arbeit vielleicht nicht unbedingt einen Lohn kriegt, ne, der da angemessen wäre, sondern dass es eher um das Amt geht, das man bekleidet. Das steckt so ein bisschen mit da drin. Ne? Also ich wollte ja schon, also bei jeder Gelegenheit, die ich finden kann, auch mal die Leute zum Schmunzeln bringen und mich selbst ja auch. Ne? Also das steckt ja dahinter. Außerdem ist es ja ganz gut, dass das losgelöst ist, dass also nicht die Krisen und Probleme Punkte bringen, denn so kann ich die verschiedenen Mechanismen deutlich voneinander trennen. Ja, also wann kriege ich Punkte, weiß ich ganz genau, wie muss ich verhandeln, ne, um die Punkte zu kriegen. Und die Krisen und Probleme sind ja reiner Zufall. Also das sucht sich die Regierung ja nicht aus. Ne? Und warum soll sie dann da mehr Punkte kriegen, wenn sie Krisen kriegt? Das ist, also das war, glaube ich, ganz gut für das Spiel, das voneinander zu trennen.
Jetzt sind ja so ein paar Sachen da drin, wo man jetzt vielleicht auch rein interpretieren könnte, ob du einfach unsere aktuelle politische Situation sehr pessimistisch betrachtest oder vielleicht auch schon so ein bisschen demokratiemüde geworden bist. Kannst du sowas bestätigen? Also zum Beispiel so Sachen, dass der Demokratielevel automatisch sinkt oder eben auch antidemokratische Aktionen erlaubt sind, um Wahlen zu gewinnen. Sind es so Sachen, wo du dann auch selber so deine Ansichten mit reingebracht hast oder wo du einfach sagst, das habe ich absichtlich gemacht, um eben halt so auch einen Aufrüttlungsmoment oder so ein diskussionswürdiges Thematik damit reinzubringen?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, Manuel. Ja, das ist natürlich, also ich sag mal, erstmal so, wie ich die Dinge so sehe, beeinflusst natürlich erstmal, wie ich ans Spiel herangehe. Aber wenn ich dann im Spiel in der Entwicklung der Mechanik bin, dann gucke ich natürlich auch, wo kann ich noch interessante Mittel einsetzen, um das Spiel spannend zu machen. Aber ich würde erstmal sagen, so auf deine erste Frage, also ich bin kein Pessimist, was so die Politik angeht, sondern ich nehme ja schon wahr, wie diese Grenzverschiebungen derzeit erfolgen, ne? Also wie das Niveau sinkt, also wie und die Demokratien unter Druck geraten, und das sehe ich schon so. Und wie es ausgeht, wissen wir nicht, ne? Also das, wie geht das in der EU weiter, wie geht das in den USA weiter, das wissen wir nicht. Und naja, also ich sag mal so, was empfinde ich? Ich fühle in mir einen enormen Druck, was zu tun. Ja, und wir haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit, wie wir denken. Ja? Und tatsächlich bin ich da auch bei Dindex massiv hinterher, das in die Bildung zu kriegen, weil ich echte Sorgen habe. Das ist schon so, ja.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du auch so Schulen und Jugendliche im Visier hattest, auch bei diesem Spiel, oder es einfach jetzt eine Verarbeitung des Themas für dich war, als Spiel, also primär das Spiel zu entwickeln, oder eben halt auch dieses, dass es in Demokratieverständnis eingesetzt wird.
Also tatsächlich, also für mich das zu verarbeiten, war gar nicht der Grund. Also das mache ich so für mich und mit der Familie und mit den Freunden und diskutiere das. Also hier war von Anfang an das Ziel, dass die Menschen das Thema bespielen können, dass sie selbst in die Analyse gehen können, was passiert da eigentlich. Das war von Anfang an die Motivation, das Spiel zu entwickeln. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt auch schon dabei bin, dass das an die Schulen kommt. Habe jetzt hier mit dem Gymnasium hier in Hemer, mit dem Böste-Gymnasium, die haben das Spiel bestellt. Ich bin hin, habe denen das gebracht und erklärt. Also zwei Lehrkräften, einer Lehrerin, einem Lehrer. Und die waren so begeistert, dass der Herr Gödecke, der unterrichtet Politik, sagte, ab morgen setze ich es ein. Und im September machen die eine AG-Woche, also eine Projektwoche, und werden das Spiel dort gezielt einsetzen, und ich werde mit dazukommen, ja, dass wir das Thema bespielen. Aber tatsächlich selbst habe ich es bisher einmal einsetzen dürfen. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, weil man entwickelt Theorien, wie kann das Spiel angewendet werden und wie läuft es dann, ne, vielleicht, aber das merkst du ja erst, wenn es wirklich einsetzt. Und vielleicht ganz kurz, also wie ist das pädagogische Konzept? Also nicht ich jetzt als wenn ich jetzt eine Lehrkraft wäre, erkläre allen Schülerinnen und Schülern das Spiel und dann spielen wir das Thema. Das wird kaum funktionieren, sondern da profitiere ich ja auch vom Austausch mit der Initiative Schule und Spiel, also von Uwe Rosenberg ja ins Leben gerufen. Ne? Also er ist ja unfassbar engagiert in dem Bereich, und das hat nochmal mein Konzept auch nochmal konkretisiert. Also wie läuft das? Ich suche mir als Lehrkraft oder in der Jugendarbeit suche ich mir Freiwillige. und mit denen erarbeiten wir uns das Thema gemeinsam. So, und die werden sozusagen Experten in dem Spiel. Also die beherrschen die Regeln, die wissen, worum es geht, ne, und die könnten eine Spielrunde leiten. Und dann gehe ich als, jetzt hier als, ich sag mal, als Lehrkraft, nennen wir es erstmal so, gehe ich mit denen in den Unterricht oder in den Workshop. Ich erkläre, worum es geht, aber möglichst kurz und prägnant, damit die Jugendlichen nicht abschalten. Und dann fangen die an zu spielen und jeder Experte leitet einen Spieltisch. Also nicht ich leite das. Ja, das könnte ich sowieso nicht leisten, sondern die machen das. Und das, ich wurde gebeten, ich bin ja bei den Pfadfindern aktiv, bei einer Gruppenleiterschulung für Pfadfinderinnen und Pfadfinder, da gehört politischer Bildungsunterricht planmäßig mit dazu, haben die gesagt, pass mal auf, Robinson, du kannst du nicht dazukommen, einen Vormittag und das übernehmen, denn unsere Frontalvorträge da, die gehen, das kommt nicht an, das funktioniert nicht. Ne? Das ist, so, ja, kann ich machen, aber ihr habt ja ein Spiel, das wusste ich, ne? Ihr müsst die Experten ausbilden. Jo, haben sie gemacht und dann bin ich da in die Eifel gefahren für einen Vormittag. Und dann waren das knapp 30, also im Wesentlichen Jugendliche, der Jüngste war sogar 12, also sehr jung, ne? Aber ansonsten 14 aufwärts. So, und dann habe ich eben mit meinen Roll-Ups, ne, habe ich einen Roll-Up auf den Tisch gestellt, habe das so die Mechanik kurz erklärt, was ist die Motivation des Spiels, also warum, ne, habe ich das Spiel entwickelt, wozu, was passiert gerade in der Politik, aber auch, was passiert auch mit uns, also auch wir neigen ja dazu, populistisch zu werden. Also ich erwische mich ja selbst dabei, ne, also auch mal sich selbst zu betrachten und dann habe ich gesagt, so, jetzt könnt ihr spielen. Und dann waren die halt ganz heiß drauf, die Experten, haben jeder einen Tisch gehabt, waren vier große Spieltische und haben die gespielt und ich konnte einfach mal beobachten oder Fragen beantworten, was ich wenig musste, weil die so fit waren. Und das war so spannend, denen zuzugucken. Da war eine unfassbare Stimmung in dem Raum. Die wollten gar nicht mehr aufhören. Ja, und das war also echt ein toller Erfolg. Und dann auch, als eigentlich der Workshop vorbei war, dann sollte Mittagessen sollte dann sein, dann hat noch eine Gruppe weitergespielt und dann mussten die ermahnt werden, dann auch mal zum Mittagessen zu kommen und jetzt mal zu unterbrechen. Und dann habe ich noch erfahren, ich war ja nur einen Vormittag da, donnerstags, das ging bis Sonntag, diese Veranstaltung, dass die Jugendlichen bei jeder Gelegenheit, die sie hatten, das Spiel wieder rausgeholt haben, um das Thema zu bespielen. Und da sage ich, ich wusste ja nicht, ob das so aufgeht, aber das war ja das Ziel. Ich meine, was hilft es, wenn ich ein politisches Spiel entwerfe, aber das keinen Spaß macht und es die Menschen nicht irgendwie packt? Ich meine, das Spiel kann nie jeden packen, das ist ja klar, ne? Aber das hat so gut funktioniert, da sage ich, hey, das war toll, das zu erleben.
Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee zu sagen, wir haben da Experten ausgebildet, die hineinhelfen in Spiele, das Ganze begleiten. Denn wer sich jetzt DIN-Deck selber vornimmt, der hat da 32 Seiten Anleitung, gerne als Gesetzbuch strukturiert. Es geht ja um Gesetze und Gesetzgebung vor sich. Und auch die Demokratie, die Karten, die man ausspielen kann, um das Geschehen zu beeinflussen, um die Demokratie wieder in Gang zu setzen oder um sie weiter zu beschädigen, wie die Karten eingesetzt werden dürfen. Das ist ein bisschen tricky, da muss man sich reinfummeln und das kann man aber lernen. Eine Sache, die mich interessiert oder ein bisschen irritiert hat, Lars, ich dachte immer, ich lebe in einer Demokratie. Und wenn man das Ganze dann von der Spieldauer anschaut, dann kann das Ganze dauern zwischen 30 und 120 Minuten und die ganze Spieldauer von 2 Stunden kommt dann erst zustande, wenn man wirklich sagt, ich spiele das volle Spiel über die volle Länge. Das heißt, da startet man dann auch in der Demokratie. Jetzt empfiehlst du zu sagen, wenn ich eine kürzere Partie will, dann starten wir ein bisschen anders und dann baut man diesen Stapel mit Demokratiekarten ein bisschen ab und dann startet man halt im Populismus oder so, sogar im Extremismus. Das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Das ist wahrscheinlich auch genauso gewollt, ne?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich wäre so, demokratischer Konsens, das ist ja das höchste Niveau, was es gibt, ne? Mhm. Da muss man sich wirklich die Frage stellen, Stefan, wann hatten wir den jemals überhaupt? Also gibt, also in bestimmten Teilen der Gesellschaft sicherlich, ja. Aber wo sind wir denn gerade in Deutschland? Wir sind doch hier nicht im demokratischen Konsens gerade unterwegs, ne? Das heißt, wir sind ja mitten im Populismus, mittendrin. Ne? Und das bot sich an zu sagen, ey, natürlich hast du eine Demokratie, klar, aber diese Demokratie ist schon im Populismus, wenn du mittellanges Spiel spielen willst. Oder das kurze Spiel würde ja bedeuten, du startest im Extremismus. Das wäre ja wie die Weimarer Republik. Also die kam da eigentlich nie raus. Ich glaube, selbst in den goldenen 20ern, wenn man ne, klar, da waren für Teile der Gesellschaft was, ne, die haben viel tolle Gedanken gedacht und auch gelebt, aber ansonsten war da ja viel an Extremismus auf der linken wie auf der rechten Seite ja schon die ganze Zeit.
Und das setzt du gleich, darf ich noch dazu sagen, in der Spielregel beispielsweise mit der Französischen Revolution um 1789 oder ganz aktuell mit der Situation in den USA heute.
Ja, Genau. Also das heißt, also das wäre jetzt natürlich der älteste Bezug, den ich reingebracht habe. Die erste Französische Republik, die hat ja auch nicht lange durchgehalten, ne? Bis Napoleon die Macht an sich gegriffen hat. Und die waren ja auch im Extremismus unterwegs. Das war ja auch sehr schwer. Ich meine, bei diesem Politikwechsel, also das zu leisten, wahrscheinlich fast unmöglich gewesen, das durchzuhalten. Und ich meine, in den USA, also ich will eigentlich, will ich vermeiden, konkrete Bezüge zur Parteipolitik vorzunehmen, aber jetzt gehen wir mal auf die USA ein, das steht ja auch in Regeln drin. Ne, wenn du zu zweit spielst, das Spiel, dann spielst du das Zwei-Parteien-System der USA nach und die sind im Extremismus. Und ich glaube, stramm auf den Weg in den Zerfall der Rechtsordnung, also das wäre jetzt Index 2 in der Kategorisierung des Spiels, ne, also da steuern die ja drauf zu und diese Grenzverschiebungen werden ja dort von der Regierung gezielt durchgeführt. Das ist auf jeden Fall meine Meinung.
Es sind dann Karten ausspielbar, die wesentlich radikalere Dinge erlauben, als das in der Demokratie erlaubt wird. Also man würde sich nie trauen zu sagen, mit extremen Parolen kann man am Rand gut fischen. Systemgegnern nimmst du dafür gerne in Kauf. Das ist zum Beispiel eine extremistische Aussage einer Karte. Es geht auch noch deutlich weiter. Wenn zwei Menschen nur am Tisch sitzen und Index spielen, ist der eine automatisch Oligarch. Und der andere ist Demokrat und der hat es dann natürlich schwer, wenn man im Extremismus startet, denn es gibt einige Karten, die erlauben auch so eine Art, jetzt ist das Wort in Deutschland natürlich anders belegt, sogar eine Art Machtübernahme. Also man steht schon relativ nah am Abgrund und das soll Dindex halt auch bewusst machen.
Genau, das sind ja, also ich sag mal, es ist so, Stefan, dass ja viele, also fast alle Karten thematisch, gefunden habe in der Politik, sei es in der aktuellen Politik oder in der vergangenen Politik. Also zum Beispiel, ich sag mal, der Ministermord, ja, in der Weimarer Republik, der, klar, da fand ja statt, ne? Und oder Kennedy wurde auch erschossen, war kein Minister, war der Präsident der USA. Und deswegen habe ich diese, ja, ich habe gesucht in der Politik, in der vergangenen und aktuellen, nach Themen, die ich da reinnehmen kann. Es soll ja möglichst authentisch sein. Meine Frau hat übrigens beim ersten Mal, als wir zu zweit gespielt haben, es war ihre Idee, da hat die meinen Finanzminister erschossen. Also das war echt der Hammer, ja. Also ich war Demokrat, ne, und also sie hatte die erste Legislaturperiode, also sie war, Entschuldigung, jetzt sage ich mal ganz konkret, sie war Mrs. Trump, ja, und ich war Mr. Biden. So, und dann übernimmt die erste Legislaturperiode, hatte einen Wähler mehr, ne, absolute Mehrheit, zack. Braucht keine Koalition, klar, und hat die gesamte Regierungsgewalt. Aber ich hatte verdammt gute Karten und dann habe ich die abgelöst. Hey, also wie der Wechsel von Trump nach Biden. Und dann sage ich, Julika, ich habe gute Karten wiedergezogen. Und dann kamen Probleme und Krisen und kam die Finanzkrise. Ich war kompetent, was soll ich sagen? Ich lege meinen Minister da drauf, die Krise kann ich lösen, weil ich kompetent bin. Er fängt ja an zu grinsen und erschießt diesen Minister, das demokratische Schwein. Also ich meine, das ist ein Sparschwein. Ne? Also der hat also den, das ist ja das Symbol für den Minister. Also er erschießt den demokratischen Finanzminister. Ja, ich konnte die Krise nicht mehr lösen. Ne? Das flog mir dermaßen um die Ohren, dass ich also so viele Wähler verloren habe. Dann hat die nächste Amtszeit übernommen. Also wie zweite Amtszeit Trump. Ja, und was soll ich sagen? Die hat mich Stück für Stück fertig gemacht. Ich habe, glaube ich, noch drei Legislaturperioden, habe ich noch irgendwie versucht, die Demokratie noch so ein bisschen hochzuhalten, aber das war absehbar, die macht mich fertig. Also, aber es hat richtig Spaß gemacht. Also, ich meine, also, ja, das war schon toll, das hat sich gut angefühlt, ne? Bei allem, bei der Gänsehaut, die wir da hatten, hat das einfach Spaß gemacht. Aber es fällt natürlich weg, das muss man sagen, zu zweit fällt halt, hast du eben auch schon gesagt, Stefan, die verdeckte Rolle ist natürlich weg. Aber wir haben gesagt, Mensch, das Spiel kann simulieren. Es soll ja eine Simulation sein. Also warum sollten wir nicht es auch für zwei ermöglichen? Simulier doch mal, was man so mit einem Zwei-Parteien-System so erleben kann.
Wenn es also so schief gehen kann, wie wir gerade gehört haben, dann ist die Frage, ist es besonders schwierig, sich demokratisch adäquat zu verhalten? Ist es besonders schwierig, in Dindex das Ganze wieder umzukehren? Oder so wie wir das jetzt eben auch gerade mit den Möglichkeiten der Demokratiefeinde gehört haben, ist es irgendwann so ein Punkt, den man noch herausfinden muss, wenn der erreicht ist, wo man einen Kipppunkt hat? Über dieses Wort reden wir auch regelmäßig beim Klimawandel. Gibt es auch in Dindex so den Kipppunkt, wo man sagen kann, Freunde, jetzt wird es richtig schwierig, um das nochmal wieder zurückzudrehen. Hast du den schon für dich ausgemacht oder sollen wir den jetzt lieber nicht verraten?
Also es gibt diese Kipppunkte, die gibt es. Die kann ich aber jetzt nicht, also man kann nicht sagen, das ist das Patentrezept oder genau dann erkennst du es. Es hängt ja auch davon ab, es hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen, wie früh kommen wir denn dem Oligarchen auf die Schliche? Mhm. Also mein älterer Sohn zum Beispiel, der ist Schauspieler. Das ist ein fürchterlicher Gegner, wenn der Oligarch ist. Also ich bin da eher ein offenes Buch, aber das ist unfassbar, dem auf die Schliche zu kommen. Das spielt schon eine Rolle. Wie gut kannst du schauspielern? Ja? also selbst das wird trainiert durch das Spiel. Dann ist natürlich die Frage, welche Kartenhand hast du denn? Ne? Welche Karten ziehst du? Es hat ja auch mit Glück zu tun. Ne? Also wenn dann der Oligarch oder die Oligarchin eine gute Hand hat, kann ihr Durchmarsch machen. Aber ich sag mal so, also ich mach's mal umgekehrt. Wir haben es schon als Demokraten dann auch geschafft, in den demokratischen Konsens hochzukommen, in das höchste Niveau. Das wiederum führt dazu, dass die Demokraten nicht mehr populistisch spielen in der Regel, also in der Regel. Ne? Denn sie wollen ja den Demokratieindex nicht schädigen. So, und das macht es dem Oligarchen echt schwer, überhaupt aus dieser Nummer rauszukommen. Der kann natürlich durch die Geheimaktion, ne, Stefan, die hast du eben schon erwähnt, kann er ja verdeckt trotz allem natürlich versuchen, den Demokratieindex anzugreifen. Aber offen machen das die Demokraten ja dann nicht mehr, wenn sie schlau sind und sich so ein bisschen einfach mal reflektieren, was wollen wir hier eigentlich, wir wollen ja gewinnen. Vielleicht nicht ich persönlich. Also das ist echt ein Mittel zu gewinnen, schafft es in den demokratischen Konsens zu kommen.
Heißt unterm Strich, Demokratie ist mühsam, Konsens finden, Probleme lösen, Demokratiefeinde abwehren. Die Politikmüdigkeit, die wir momentan auch bei uns verspüren, schürt dagegen den Wunsch, auch mal einfache Lösungen zu haben und sich nicht intensiv damit zu beschäftigen. Auch in Dindex gibt es die einfachen Lösungen nicht. Für wen ist denn jetzt das Spiel geeignet? Muss man politisch interessiert sein, um das zu verstehen, was da drin passiert?
Ja, das war ja ganz spannend bei der Spielentwicklung, ne? Denn wenn wir viele Menschen erreichen wollen, darf ja das keine Voraussetzung sein. Also politisches Interesse oder dass ich politisch intensiv gebildet bin, darf nicht die Voraussetzung sein. Das heißt also, wir haben versucht, das Spiel umgekehrt so zu entwickeln, dass es politisches Interesse weckt. Also dass man es ohne politisches Interesse gerne spielt, weil es einfach auch Spaß macht am Tisch. Und dann kommt der Rest von selbst. Das war der Ansatz dabei. Und dann auch den moralischen Zeigefinger bitte schön beiseite lassen. Das war also eine der obersten Regeln für uns, ne, dass wir nicht, ne, den Menschen erklären, übrigens, so ist alles richtig, sondern die bespielen das Thema und werden schon selbst merken, was passiert. Und vielleicht so als so nebenbei noch eingeschoben, dass ich habe versucht, die Regeln so zu formen, dass ich bei jeder Gelegenheit, wenn ihr Demokraten seid, euch versuche zu korrumpieren. Also das Spiel bietet euch viele Anreize, doch auch als Demokraten mal populistisch zu werden. Du kriegst ja viel schneller die Wähler. Ist das toll. Oder Stammwähler. Mensch, also jetzt will ich doch, komm, wenn ich jetzt noch einen Stammwähler habe, dann habe ich das Dreierpäckchen voll. Dann kriege ich eine Aktionskarte mehr. Und ich will doch ins Kanzleramt. Also ich brauche doch Wähler. Und den anderen traue ich ja nicht. Also dann doch lieber ich als die anderen. Ne? Und schon, zack, dann spielen sie populistisch. Und das kitzelt schon in den Fingern, so eine Karte mal zu spielen. Dann musst du zwar erklären, ja, ich bin Demokrat, ey, ihr müsst mich jetzt nicht verdächtigen. Nein, nein, das war jetzt einfach mal nötig fürs größere Ganze. Ne? Ich muss doch hier als Demokrat jetzt mal gucken, dass wir die Punkte sammeln. Ne? Und dann, naja, das war schon, es hat mir richtig Spaß gemacht, diese Anreize zu schaffen.
Hm. Ja, das macht ja auch ein gutes Spiel aus, dass man dann eben nicht sofort errät, wer die Oligarchen sind und ob das jetzt ein egoistischer Move war, der wirklich gut gestimmt war oder wirklich nur ein Machtergreifinstrument. Sehr schön.
Und es ist auch so, Manuel, also ich sag mal, sowohl wir als auch die Politiker, die gibt es ja so nicht. Also sowohl die Menschen, die in der Politik aktiv tätig sind, also in der Parteipolitik, aber auch wir neigen ja dazu, vielleicht dann doch mal selbst populistisch zu werden, um unsere Ziele zu erreichen. Das muss ja nicht immer ein politisches sein. Das kann auch in der Diskussion. Eine gute Diskussion kann auch politisch sein, ne? Aber also so, und ich sag mal, die Guten gegen die Bösen, passt irgendwie nicht so ganz zum Thema, weil wir auch alle nicht vielleicht immer so sauber spielen.
Was mich an Dindex fasziniert hat, ist, wie das mit meinem eigenen Demokratieempfinden umgeht. Auf der einen Seite denkt man sich, ja, wir leben ja in einer Demokratie, bei uns ist alles viel besser als bei den anderen. Und dann sagt mir dieses Spiel, ich habe es eben schon gesagt, oh, wir starten mal im Populismus, das ist ja gar keine richtige Demokratie mehr, die wir haben, oder wir sind kurz vorm Extremismus. Da muss man schon gewaltig schlucken und dann im Nachhinein, wenn man drauf guckt auf verschiedene Mechanismen, auch die man aus der tagesaktuellen Politik erlebt, sagt man, da erkenne ich sehr, sehr viel wieder. Und das ist die eine Geschichte, die doch nachdenklich macht. Und die zweite, du hast es eben schon mal angesprochen, das Thema Wahlen, da hast du auch so einen wunderbaren Schlenker in die Regeln reingepackt. Da kann es chaotisch werden, hast du geschrieben. Also da ist eine Phase, da wird es dann etwas chaotisch, weil jeder versucht, an die Stimmen der Wähler heranzukommen. Stammwähler, ich habe Stammwähler, da werden automatisch während der Zeit, wird ein Wähler vom Stammwähler wird zum Wähler. Ich verliere erstmal jemanden. Ich will aber auch noch welche dazu gewinnen. Das Demokratielevel sinkt automatisch, wenn eine Wahl bevorsteht. Ich habe immer früher gedacht, um Himmels Willen, das kann doch nicht wahr sein, als ich das erste Mal gelesen habe. Wahl ist für mich das Hochamt der Demokratie. Ich habe einmal alle 4, 5, 6 Jahre die Möglichkeit, meine Stimme abzugeben und mitzubestimmen. Und meine Eltern haben sich noch früher den Sonntagsstaat angezogen und sind ins Wahllokal gegangen. Heute würde man drüber lachen, aber früher war das ein sehr wichtiger Moment im Leben des Menschen, dass er sagte, ich durfte abstimmen. Da hatten wir allerdings auch eine Wahlbeteiligung von 70, 80% bei Bundestagswahlen. Da sind wir heute weit von weg. Aber wenn man da heute dann so drüber nachdenkt, Wahlen sind eine Möglichkeit auch für die Parteien beim Kampf um Regierungsämter, die dann nicht unbedingt Probleme lösen, aber Regierungspunkte bringen, Wählerstimmen zu erjagen. Und da kann man auch mal 5 gerade sein lassen. Und was haben wir hier für wunderschöne Karten? Man gräbt noch mal was aus der Vergangenheit aus und platziert das kurz vor der Wahl. Ich weiß nicht, ist das nicht in Baden-Württemberg gerade? Also das taucht alles irgendwo auf. Und das ist so eine Sache in Zusammenhang mit Wahlen. Und man hat irgendwie im Nachhinein einen anderen Blick auf das, was da abläuft. Und das finde ich an Dindex so spannend. Wie hat man das alles so zusammenbekommen, ohne auf diese Karten wirklich draufzuschreiben, das und das ist da und da passiert. Wie hat man das neutral hingekriegt? Das war, glaube ich, auch nochmal reichliche Arbeit, oder?
Boah, das war richtig Arbeit, Stefan. Aber das war ja, also ich sag mal, das war ja die Prämisse. Ja, wir mussten versuchen, politisch möglichst neutral zu sein. Also so wie eine Lehrkraft, ne, in der Schule den Auftrag hat, Demokratie natürlich zu erklären und auch zu verteidigen, aber im Übrigen parteipolitisch sich da nicht positionieren oder die, sagen wir mal so, vielleicht positionieren, aber die nicht beeinflussen darf. Und das war für uns ganz klar oberste Prämisse. Also ich darf nicht Bezug nehmen auf die aktuelle Parteipolitik. Ich darf hier keine Parteien nennen. Auch in den Zitaten. Ich hatte erst andere Zitate drin. Ich sage jetzt nicht von wem. Die habe ich nachher alle rausgeworfen, weil klar war, ey, die Zitate, die du reinbringst, die dürfen nichts mit unserer aktuellen Politik zu tun haben oder mit der Parteipolitik. So, das war also, Stefan, es war echt ein dickes Brett, das so weit zu neutral, also neutral zu formulieren, ja, dass das eben nicht einen direkten Bezug hat. Also vielleicht ein ganz kurzer Ausflug dahin, wie war eigentlich diese Systematik der Regelentwicklung, weil ich ja als Bauingenieur arbeite, das geht aber auch in der IT durchaus. Wir haben im Grunde gedanklich ein Lastenheft geschrieben. Was ist das? Das definiert, also der Auftraggeber definiert, was er erreichen will mit einem Produkt oder was auch immer, oder mit einer Brücke, bei mir sind es meistens Brücken, ne? Also was soll die Brücke können, ne? Und wozu? Ja, sagen wir, bei mir sind es meistens Eisenbahnbrücken, ne? Also wie lang ist die, wie breit ist die und da muss ein Zug drüber fahren können und so weiter. Ne? Also das sind die, der sagt, das muss die Brücke nachher können. Und dann müssen wir als Ingenieure ein Pflichtenheft schreiben und in dem Pflichtenheft erklären wir, wie wir die Ziele erreichen und womit. Also in dem Fall, ne? Klar, es ist jetzt Stahlbrücke oder Betonbrücke oder sowas. Aber das haben wir im Grunde angewendet, diesen ingenieurmäßigen Ansatz, auf Dindex. Das heißt also, wir haben am Anfang immer wieder diskutiert, was ist das Ziel? Also was wollen wir erreichen? Ne? Und warum? Also warum ist nicht so wichtig, sondern wozu wollen wir das erreichen? Ne? Warum habe ich eben gesagt, ich habe einen Vortrag gehört und wir machen uns Sorgen, aber wozu? Ne? So, also was muss das Ding können? Und dann aus der anderen Perspektive, wie erreichen wir diese Ziele? Womit erreichen wir diese Ziele? Und das war die ganze Zeit, schwebte das über der Regelentwicklung und unseren Diskussionen.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass man nicht unbedingt politisch interessiert sein muss, sondern man kann gut an das Spiel herangeführt werden. Weitere Frage in der Richtung, muss man denn gerne spielen, um das Spiel zu spielen? Oder hat man in diesen Gruppen, die dort aufgetan wurden, von 12 bis 17 Jahre mit Experten geschult, hat man da auch Menschen gehabt, die heutzutage noch nicht spielen oder mit Spielen nicht in Berührung gekommen sind? Und wie hat das funktioniert? Weil es sind dann doch so ein paar Regeln und Dinge, die man verstehen muss, um Dindex ordentlich mitzuspielen.
Das ist so. Also ich sag mal, in der Wahrnehmung, Stefan, ist es erstmal so, wenn die Menschen spieleraffin sind, ist für die Dindex kein Problem. Also in der Regel, wenn ich jetzt so am Stand die Regeln erkläre oder auch wenn wir richtig einsteigen ins Spiel, nach der ersten Legislaturperiode, also wenn alles einmal abgelaufen ist, dann ist verstanden, ja, sind sie drin, genau. Die sind dann wirklich drin. Also ein paar Feinheiten fehlen noch vielleicht, aber das Wesentliche ist da. Wenn Menschen nicht spieleraffin sind, merke ich, wie sie sich doch schwer tun. Aber ich glaube, das liegt, hoffe ich mal, nicht an Dindex, sondern allgemein, wenn man nicht so spieleraffin ist, dass es halt schwieriger fällt. Bei dieser Aktion bei den Pfadfinderinnen und Pfadfinder, wo ich da die politische Bildung leiten sollte, habe ich ja die Tische beobachtet, ne, und die Menschen, die da saßen. Und ich habe, also keiner ist ausgestiegen tatsächlich bei den Regeln und hat gesagt, ich verstehe das nicht. Das Einzige war, dass ein Junge nicht weiterspielen wollte. Dann hat mich interessiert, was ist es? Ich habe ihn aber nicht direkt gefragt. Ich wollte jetzt da nicht übergriffig werden, sondern ich habe meinen jüngeren Sohn, der Rasmus ist 15, den habe ich nachher gefragt, als wir nach Hause gefahren sind. Was war denn der Grund? Sagt er, ja, der hat sich aufgeregt über den 12-Jährigen, weil der so kindisch gespielt hat aus seiner Sicht. Also es war nicht das Spiel. Und nachher haben die beiden sich da wohl auch drüber unterhalten, also der 15- oder 14-Jährige und der 12-Jährige. Und dann haben sie aber weitergespielt danach. Und also insofern hab ich nicht die Menschen durch das Spiel verloren. Also das ist nicht gar nicht passiert. Das war eher so ein bilaterales Problem zwischen den beiden. Wobei beide was gelernt haben dabei. Ne? Der eine lernt, oh, ich muss vielleicht mal ein bisschen ernsthafter spielen. Und der andere, naja, gut, man kann es erklären.
Finde ich schön, dass du jetzt nicht nur in echt Brücken schlägst, sondern auch auf dem Spieletisch Welten miteinander verbindest. Also vielen lieben Dank dafür.
Halten wir also fest, ausschlaggebend für die Entwicklung von Dindex war die Situation in Ungarn. Wir sind im Jahr 2026. Herr Orbán ist weg, das System Orbán noch nicht ganz, zeigt also, mit Wahlen kann man Dinge ändern, auch zum Guten, aber es ist ein langer Weg, eine Demokratie wieder zu reparieren. Wer das ausprobieren will, kann das tun in Dindex. Eine Rezension zu dem Spiel gibt es auch in der nächsten Spielbox, die erscheinen wird im Juni. Da wird das Spiel dann auch besprochen. Aber ich denke, heute hat man schon einen ersten guten Eindruck bekommen, um was es geht bei Dindex. Wir haben gesprochen mit dem Autor und dem Verleger. Lars Stock, danke für deine Zeit.
Ja, ich danke euch. Es hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
So, vielen lieben Dank. Ich finde, man hat sehr schön gehört, wie sehr ihm dieses Projekt und dieses Spiel auch am Herzen liegt, wie er selber auch gesagt hat, so sein Baby. Und ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Also bei uns kam es auf jeden Fall rüber, wie viel Herzblut in diesem Projekt steckt.
Reden wir mal noch über ein paar Spiele-Neuheiten. Wir haben einen sehr freundlichen Hinweis bekommen. Es wäre doch sehr schön, wenn wir über Neuheiten sprechen, die wir beide gespielt haben, dass wir inhaltlich ein bisschen mehr drauf eingehen können. Danke für den Hinweis. Wer Rückmeldungen hat an den Spielbox-Podcast, immer melden. Dann nehmen wir die gerne auf. Und eine war halt, redet doch mal was über, was ihr beide gespielt habt. Das ist zum Beispiel bei Frosted Blooms der Fall. Ein Legespiel verlegt bei Elsnier, die deutsche Ausgabe, übrigens auch auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2026. Ein Legespiel, wo wir, wie heißt das so schön, die haben in der frischen niederländischen Luft haben wir noch die anhaltende Kälte des Winters. Das heißt also, wir sind jetzt kurz nach den Eisheiligen, als wir das hier aufzeichnen, diese Sache. Aber also man kann sich das vorstellen, dieses knisternde morgens noch, es ist noch etwas, der Tau ist noch leicht gefroren auf den Blumen. In dieser Zeit spielt Frosted Blooms, ja, und wir legen Wiesen an und wir legen Seen an und dann entstehen auch noch Gebäude. Und das sieht, finde ich, wenn es aufgebaut ist, wunderbar aus, dieses Spiel, oder Manuel?
Ja, es ist wirklich ein Hingucker. Es ist erstmal ein klassisches Plättchenlegespiel. Wir haben so diese typischen Tetromino-artigen Gebilde vor uns, aus denen wir uns dann immer eine aussuchen und die wir dann klassisch anpuzzeln. Aber an der Stelle kommt dann schon dieses unklassische Element, was das Spiel so frisch macht. Bei Frosted Blooms, man könnte auch erwarten, der deutsche Untertitel wäre Frosted Blooms, Mut zur Lücke. Ja. Also wenn man mich gefragt hätte, das wäre auf jeden Fall drauf gestanden. Denn die Besonderheit hier ist Gebäude. Es gibt so kleine Häuschen, es gibt Hilfsarbeiter und auch wunderschöne Mühlen. Die kann man reinlegen in seine Landschaft. Die stellt man dann nicht auf die Plättchen, sondern zwischen die Plättchen, wenn man entsprechende Lücken gebaut hat. Und das ist so ein Moment, der auch am Spieletisch immer spannend ist zu beobachten. Die Leute haben ja immer so eine Erwartungshaltung, wenn man ihnen da neue Spiele präsentiert. Und dann erklärt man hier, ihr müsst halt möglichst viele Tulpen aneinander legen und dann habt ihr eine Erwertungskarte, dann kriegt ihr für jede Tulpe 2 Punkte. Ja, das sind so klassische Elemente, die kennt man. Und wenn ihr hier 3 Windmühlen habt, dann kriegt ihr nochmal 25 Punkte extra und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser Moment so, oh nein, ich brauche ja eine Lücke in meinem schönen Spielplan, der aus 4 Feldern besteht, damit ich überhaupt so eine Windmühle bekomme. Das heißt, ich muss unschön bauen in einem Spiel, was so schön ist. Und ich finde genau diesen Moment finde ich so wunderbar, dass man sich dann selbst davon überzeugen muss, auf eine gute Wertung zu verzichten, weil man halt diese Lücke baut. Und die kriegt man natürlich halt nicht hin, wenn man alles schön eng aneinander baut und ein möglichst quadratisches Feld baut. Dann kriegt man zwar viel Punkte über die Wertungskarten unter Umständen, aber eben nicht diese Sondergebäude. Und da habe ich dann tatsächlich auch in Spielrunden erlebt, dass die Leute sagen, nö, dann baue ich lieber schön und verzichte auf diese Gebäude. Ob man dann damit gewinnen kann, ist eine andere Frage.
Aber, ich glaube nicht.
Ist ein schönes Moment, immer das zu beobachten.
Also mir hat es am Anfang auch, ich gebe das ehrlich zu, widerstrebt. Ich bin ja auch so jemand, der das gerne zusammenfummelt, vor allem, weil ich das mit dem Vorstellungsvermögen nicht allzu gut kann, wie Plättchen passend zueinander liegen. Und das habe ich mir jetzt lang und schmerzhaft über lange Jahre antrainiert. Und dann kommen die von von Elsner Games, von Synapsis, da kommen dann Bruno Català und Ludovic Maublanc und verlangen von mir wirklich Löcher zu bauen. Löcher in meine Landschaft. Also ich musste am Anfang doch wirklich ein bisschen schlucken, aber wenn man dann sieht, wie viele Punkte so eine Windmühle bringt, das Feld muss dann übrigens genau 2x2 Felder groß sein, nicht größer und nicht anders, dann ist das schon ein attraktives Ziel. Und nach so ein, zwei Partien ist es mir dann gelungen zu sagen, ich stelle das Ganze mal um und ich probiere das ganz aktiv und erstaunlicherweise, das geht. Ich habe da tatsächlich wieder mich spielerisch ein wenig weiterentwickelt. Die Geschichte mit den Wertungskarten, ja, da muss man nochmal ein oder zwei halt für wenig Punkte verbrauchen, aber man kann da ganz fortkommen und es gibt dann ja auch noch so Wertungsplättchen, also allgemeine Wertungen, eine Art Wettlauf findet statt, wer etwas zuerst erfüllt, auch das ist eine interessante Geschichte. Das Ganze sieht im ersten Moment, und man hat ja diese wunderschöne, gerade diese harmonische Geschichte am Anfang von mir gehört, das sieht sehr gewöhnlich und normal aus, aber ich finde, das Spiel hat faustdick hinter den Ohren und deswegen spiele ich das momentan sehr, sehr gerne und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass ihr gesagt habt, wir nehmen es als Empfehlung im Kennerspielbereich mit. Kennerspielbereich hätte ich auch wieder gedacht am Anfang, ja, Legespiel könnte doch eigentlich eher auch ein Familienspiel sein, aber dieser Sprung, von dem ich da gerade gesprochen habe, mit den Lücken und das so auszubaldowern, dass das genau passt, die Gebäude da reinzubauen, der ist schon ganz schön tricky und deswegen stelle ich fest, Kennerspieler, die da spielen oder Leute mit Spielerfahrung, mit mehr Spielerfahrung, die haben da Spaß dran, denn die sind ganz schön gefordert. Von daher finde ich gut, Frosted Blooms von Elsner Games, das ist eine sehr schöne Empfehlung.
Ja, finde ich auch. Und wir bleiben bei schönen Spielen. Das nächste ist Koi. Und es ist nicht, auch wenn es aus dem Kosmos Verlag ist, kein schwäbisches Spiel namens Koi Ahnung oder so. Ui. Sorry, das musste sein.
War ein Knaller, Respekt.
Es geht natürlich um die japanischen mehrfarbigen Karpfen, also diese seltene Fischart, oder nicht selten, sondern kostbare Fischart. Und auch hier legen wir wunderschöne Landschaften zusammen und wir wollen den idealen Tümpel, das ideale Biotop für unsere Kois bauen.
Teich, danke. Das Tümpel. Im Tümpel ist trübes Wasser. Deine Kois würden sich bedanken.
Es sind lebende Juwelen, deswegen fand ich das so schön. Ja. Es sind lebende Juwelen und deswegen die in den Tümpel zu werfen. Nein, natürlich bauen wir einen wunderschönen
Teich. Will man sehen.
Auch mit schönen, wir versuchen den auch auszuschmücken. Also da gibt es dann auch je nach Modul, was wir reinnehmen, irgendwelche Brücken und Laternen und so weiter. Also wirklich so Zen-Gartenarten bauen wir alle schön vor uns hin. Und was besonders hübsch anzusehen ist, während bei Frosted Blooms eben die Tulpen, diesen Morgentau wirklich als Glitzer auf den Karten haben, also nicht nur die Tulpen, sondern alle Blumen dort, sind es hier die transparenten Fischplättchen. Also wir haben wirklich so Plexiglasscheiben mit Kois und die dann ins Wasser zu legen und da schöne Landschaften zu formen und dann diese Kois da reinzusetzen, ist wirklich, ja, sehr beruhigend und man kommt richtig runter, wie als würde man so seinen eigenen Zen-Garten bauen. Einziges Manko an der Stelle ist, das bleibt halt auch bei diesem sehr ruhigen Zen-artigen, weil es ist mir relativ egal, was die anderen machen, oder? Um so ein bisschen Kritik hier gleich schon reinzuschmeißen. Ich baue das gerne vor mich hin, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich spiele ein Solospiel mit mehreren zusammen.
An der Stelle finde ich schon, habe ich Stress. Also zum einen geht es ja manchmal darum, noch bestimmte Dinge vor anderen zu erledigen, dass man bestimmte Dinge noch abbekommt, bestimmte Plättchen in bestimmte Koi-Größen oder bestimmte Sonderplättchen aufbauten, die dann durchaus, es ist nicht 3D, aber es sind Pappen, die dann aufgestellt werden. Also jeder Teich sieht jedes Mal anders aus, das ist spannend. Aber zum Spielende, Manuel, das Spielende ist so das Spannende. Wann endet das Spiel und kann ich es noch schaffen, die Teile, die ich gesammelt habe und die Dinge, die ich tun will, zu erledigen? Das ist das Interessante, finde ich, an dem Spiel. Und es gibt ja einen Mechanismus, entweder man nimmt sich eine Karte aus der Auslage und tut damit etwas oder man baut etwas von seinem Vorrat ein und dadurch ändern sich die Anzahl der Züge, man weiß nicht, komme ich nochmal dran, geht das Spiel noch eine Runde weiter oder nicht. Da ist dann am Ende nicht mehr so viel Zen, da ist dann schon ein bisschen mehr Spannung, ob das Ganze funktioniert. Ich finde es auch abwechslungsreich mit den verschiedenen Modulen, aber ich kann nachvollziehen, was du mit Zen-artig meinst. Es spielt sich über die Spiele hinweg, auch wenn man alles kennengelernt hat, spielt es sich sehr ruhig und damit in dem Sinne sehr gleichförmig. Und das können die verschiedenen Module, die da drin sind, so unterschiedlich sie sein wollen, auch nicht unbedingt rausreißen. Von daher ist es hier jemand, der diese Optik mag, der dieses Thema mag und der dieses Tempo mag. Für den, finde ich, ist es ein gelungenes Spiel. Für mich ist es aber so ähnlich, wie du sagst, es ist okay, aber es wird jetzt nicht dauerhaft bei mir auf den Spieltisch kommen.
Nee. Geht mir auch so. Ein bisschen öfter ist dafür schon Carnuta bei mir auf dem Tisch gelandet, von Repos bei Asmodee vertrieben. Und Carnuta hat auch, ist auch ein Vertreter der wunderschönen Spiele. Allein bestechend ist auch schon das Wendecover. Das hat man ja bei CDs oder bei Alben früher auch gerne mal gehabt. Und das ist wirklich ein Brettspiel mit Wendecover. Wir haben nämlich einen Druiden und eine Druidin auf der Vorder- und auf der Rückseite mit einer Tag- und einer Nacht-Edition, nenne ich es jetzt mal. Und je nachdem, welches Cover einem besser gefällt, kann man das Schiebecover, das hat so einen Schieber oben drüber, kann man dann quasi umdrehen und dann blickt eben die Nacht- oder die Tagseite durch das Cover. Finde ich sehr, sehr schön.
Ist das auch tatsächlich? Also bei mir guckt immer die Druidin durch, aber das mag an mir liegen. Lass uns über Spiel sprechen.
Ja. Aber halt die Nacht- und Tagseite.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Genau.
Aber es ist spannend, wie das Material auch innen aussieht. Ich finde, das ist sehr ungewöhnlich. Also was da reingepackt worden ist, du sagtest ja gerade zum einen erstmal, das Spiel ist öfter gespielt worden. Das liegt daran, dass es nur 25 Minuten dauert. Mhm. Das geht schon mal relativ flott. Und zum anderen, wenn man das aufmacht, da hat alles seinen Platz. Da sind ein paar Schächtelchen drin, das ist alles vernünftig sortiert. Ich mache das mal gerade auf. Und dann hört sich das Ganze so an, wenn man diese Spielsteine rauspackt. Das ist schon amtliches Material. Das ist auf der einen Seite ist da eine Sonne drauf, auf der Rückseite ist da ein Mond drauf. Und das ist das Material, mit dem man bezahlt. Aber man muss es immer auf der richtigen Seite liegen haben, damit man die richtigen Karten bekommen kann, über die man effektiv Punkte macht. Und dieses Bezahlen, dieses Flüssigsein in dem Spiel, das ist das A und O. Denn es ist ja eigentlich ein Wettlauf um die richtigen Karten. Und das finde ich sehr gelungen, Manuel.
Ja, es ist eigentlich nur in Anführungszeichen ein Set-Collection-Spiel, aber dieser Bezahlmechanismus ist wirklich großartig und wirklich neuartig. Deswegen auch dieses Wendecover impliziert eigentlich im Endeffekt schon, was man in dem Spiel auch macht, nämlich immer diese Entscheidung, kaufe ich jetzt, nehme ich nochmal quasi neues, frisches Geld zu mir oder gebe ich erst was aus, damit ich mir wieder mehr von diesen Ressourcen holen kann. Diese Steine ist ähnlich wie bei Azul, die fühlen sich einfach toll an, man hat total Spaß mit denen zu arbeiten in diesem Spiel und es ist schnell erklärt, zugänglich zu spielen, wirklich sehr, sehr zugänglich. Man gibt einfach zwei Monde, zwei Sonnen aus. Manchmal muss man sie komplett ausgeben, manchmal muss man sie nur flippen. Gerade wenn man das dann macht, hat man ja auch wieder mehr Währung sozusagen, dann hat man mehr Sonnen als vorher. Das heißt, man kann auch schon sehr, sehr schön planen, wie könnte denn mein nächster Zug aussehen und schaltet sich zwischendurch nochmal so ein paar Spezialsachen frei. Wirklich sehr, sehr schön, schnell gespielt und gerade da ist dieser Wettrenncharakter bisschen besser, finde ich, als bei Koi, weil ich hier wirklich so dieses ganz, ganz starke Wettrennen habe. Ja, also wer schafft es als Erster oder als Erste, da das Spielende einzuläuten, weil das ist dann wirklich, wirklich spielentscheidend, ob die anderen noch die wichtigen zwei, drei Symbole für diese Set-Collection sammeln, weil man natürlich, je nachdem, welche Karten man nimmt, auch auf unterschiedliche Symbole sammelt und der Wettrenncharakter zieht sich komplett durch. Auch die Bonussymbole, die man bekommt, kriegt man halt nur, wenn man der Erste oder die Erste war. Trotzdem zieht sich das nicht hinten raus, wie du schon gesagt hast, 20 bis 30 Minuten maximal und für 2 bis 4 Personen. Tolles Spiel, tolles Material und sehr, sehr schön.
Ich denke, dass man sollte es auch wieder in den Kennerspielbereich stecken, obwohl es eigentlich vom Ablauf recht einfach ist. Aber die Auswertung hinten raus, da habe ich schon gemerkt, dass der eine oder andere dann durchaus nochmal ein bisschen nachdenken muss. Denn wenn diese einzelnen Symbole gewertet werden, dann guckt man, was auf den Karten da draufsteht. Und teilweise bringen die Symbole dann für bestimmte andere Karten wieder Punkte. Da wird man ganz gut geleitet durch das Aufschreiben, durch einen Block, der dabei gegeben ist. Heutzutage machen das moderne Menschen natürlich mit einer App, habe ich mir sagen lassen. Aber dieser Block hat mir persönlich sehr geholfen, dass dann nochmal gesagt wird, jetzt guckst du bitte deine Karten mit den blauen Eiern oder mit den roten Fliegenpilzen an. Guckst mal, was die unten in der Funktion machen. Geben die direkte Punkte oder geben die Punkte für etwas anderes? Und wenn man dann diese Zettel, auch das mache ich sehr, sehr gerne, dann aufhebt, dann einfach mal guckt, wie unterschiedlich die Möglichkeiten sind, zum Sieg zu kommen. Ob man in allen Kategorien gut punktet, was sich meistens nicht so empfiehlt, oder ob man in einigen wenigen sehr, sehr stark punktet, was aber auch nicht immer für den Sieg reicht. Dann sieht man, wie variabel dieses Spiel ist und wie viele Möglichkeiten es gibt, es zu gewinnen. Und deswegen probiere ich es immer vor allem vor dem Hintergrund der vergleichsweise kurzen Spieldauer und des sehr, sehr schönen, ich klappe nochmal Materials, spiele ich das gerne immer wieder.
Also das Punktezählen ist dann wirklich auch das, was mir es am meisten verleidet. Ich habe sehr viel Spaß beim Spielen, aber die Punktezählerei am Ende finde ich wirklich furchtbar bei diesem Spiel. Und da hilft mir der Block auch nicht. Ich bin ganz froh über die Online-Version auf Boardgame Arena tatsächlich, weil die einem das dann abnimmt, diesen Stress. Das ist so ein bisschen wie bei Mischwald. Da funktioniert es ja mit der Foto-App, aber das ohne App Punkte zusammenzählen bei Mischwald fand ich auch schon sehr, sehr anstrengend. Und das ist bei Carnuta noch ein bisschen unübersichtlicher tatsächlich.
Aber es dauert nicht so lange.
Es ist nur ein kleiner Kritikpunkt, aber es ist unübersichtlich. Also man muss schon sehr viel ah nee, hier, nein, ich habe doch da noch. Und ach nee, auf der Karte ist auch noch eins. Und egal, wie man die Karten sortiert und hinlegt, man übersieht sehr leicht Sachen. Also da ist es an der Stelle sehr fehleranfällig.
Ich glaube, wenn man einmal die Wertung verstanden hat, hat man erst das Spiel richtig verstanden, weil
im Nachhinein. Ich habe es nicht verstanden.
Kriegt man. Okay, du hast es gemerkt. Also, wenn das einmal ausgewertet hat, ist ja bei vielen Spielen so, dann weiß man eigentlich, warum man das getan hat. Und ich erlebe bei Canuta immer wieder, dass Menschen nach der kurzen Spieldauer sagen, das möchte ich jetzt nochmal spielen, weil jetzt habe ich verstanden, warum ich das eigentlich sammeln muss. Und die Wertung, weil du gerade das mit Mischwald verglichen hast, das finde ich nochmal wesentlich komplexer. Da steigt man dann teilweise wirklich nicht mehr richtig durch. Deswegen ist diese Fotolösung mit der App natürlich super. Das kriegt man bei Canuta anders hin. Aber ja, man muss einmal durch und am besten macht die erste Abrechnung jemand, der schon gespielt hat. Ja. Dann geht es ein bisschen flüssiger. Aber das soll keine Kritik sein, nur der Hinweis, so fluffig und so dynamisch, wie es läuft, am Ende muss man nochmal ein bisschen Grips investieren und nochmal 5 Minuten rechnen, damit man rauskriegt, wer es gewonnen hat. Aber ich finde, die Zeit lohnt sich, die man da aufbringt.
Ja, auf jeden Fall. So, dann sind wir durch mit den aktuellen Spielen, die wir gespielt haben. Wenn man sich noch mehr für neue aktuelle Spiele interessiert, dann ein kleiner Blick noch ins kommende Heft 326. Welche Spiele erwarten uns denn da noch?
Ja, ich habe das leider gerade mal abgeglichen, was wir denn da haben. Also tatsächlich haben wir Stand jetzt, ich hoffe, passiert nichts, weil wir haben noch nicht Redaktionsschluss und ich warte noch auf Texte von den lieben Kolleginnen und Kollegen. Hallo, bitte pünktlich abgeben. Wir wollen ja unser Heft herausbringen. Im Mitte Juni soll es in den Postkästen zumindest der deutschsprachigen Abonnenten liegen. Also irgendwie herum um den 17. Juni soll es da sein. Wir müssen da dann also Anfang Juni mit fertig werden. Und Stand heute sollen kommen unter anderem, haben wir eben gehört, Frosted Blooms. Wir haben eben gehört von Cozy Stickerville. Und weil wir gerade über Spiele mit Aufklebern reden, haben wir dann auch noch ein Spielebuch dazu gepackt. Carp City heißt es. Ein sehr ungewöhnliches Buch, in dem man ebenfalls Aufkleber reinklebt und eine Geschichte nachverfolgt. Das passt, da fand ich ganz gut zusammen, deswegen haben wir das damit reingepackt. Was haben wir noch dabei? Wir gucken auf ein sehr ungewöhnliches Spiel ebenfalls, was mit einer App gespielt wird. Korrigiere mich, aber ich glaube, ihr habt es auch empfohlen. Das Spiel heißt Toriki. Es geht auf eine Insel und man als Jugendliche oder als Kinder unterwegs ist und alles herausfinden muss, weil der Professor sitzt am Strand und kann sich nicht so gut bewegen. Und jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir als Schiffbrüchige von der Insel kommen. Und was da gespielt wird, was da unterwegs ist, das ist vorsichtig gesagt schon relativ originell und das habe ich in der Form noch nicht erlebt, deswegen auch da entsprechend eine Besprechung dazu und natürlich haben wir auch ein paar spannende Geschichten zu lesen, die mal wieder Neues bringen, zum Beispiel schauen wir zu einem Spiel, das entstanden ist aus einem Podcast. Es gab also erst einen Podcast und jetzt haben wir das Spiel zum Podcast. Sowas gibt es und das hört sich relativ spannend an. Darüber berichten wir. Wir werden uns mit einem französischsprachigen Spielemagazin beschäftigen und schauen, was machen die Kolleginnen und Kollegen dort anders. Wir haben eine neue Serie, die wir starten werden. Es geht um Ludotheken. Unsere liebe Kollegin Johanna France, die ja nun selber Ludothekarin in Wien ist, macht sich auf und wird mal ganz viele Ludotheken besuchen, beschreiben und anschauen und das mal vergleichen, wie unterschiedlich die Konzepte sind. Wir fangen natürlich an bei einer der größten, die es überhaupt gibt, in Herne, schauen uns an, wie es dort aussieht und was man da ausleihen kann. Und da werden wir dann in den nächsten Heften weiter darüber berichten, vielleicht nicht in jedem, aber wir wollen einfach mal zeigen, wo gibt es Ludotheken und was für unterschiedliche Ansätze haben und vor allem, wie kommen die an ihr Geld und ihre Spiele, weil das ist ja heutzutage auch gar nicht so einfach. Jo, und ansonsten haben wir so die Standardrubriken, was wurde eigentlich aus? Und wir haben sicherlich noch das eine oder andere Wort zu verlieren über die Nominierung der Jury-Spiel des Jahres. Mal schauen, was wir uns da noch zu einfallen lassen. Und ansonsten haben wir noch ein paar kleine Spiele oder kleine Kritiken, wie zum Beispiel zum interessanten Kartenspiel Vision, erschienen bei Ravensburger, oder aber zum zuletzt schon angekündigten Hero Story, erschienen in Deutschland bei Feuerlandspiele. Das haben wir aus dem letzten Heft 3, aus dem Heft Nummer 2 verschieben müssen. Das kommt aber ganz bestimmt und versprochen im Heft Nummer 3 in den Kästen, in den Briefkästen, dann hoffentlich Mitte Juni bei allen Abonnentinnen und Abonnenten.
Sehr schön. Dann freuen wir uns auf das Heft. Wir sind natürlich gespannt wie immer auf eure Meinungen. Also gebt uns gerne Feedback. Und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut.
Tschüss. Wiedersehen.